Guten Abend. Zumindest wenn ihr das im Radio hört, ist der vierte Dienstag im Monat, um genau zu sein, der 28. September 2021. Und damit Zeit für das Penta-Radio. Wann ihr es im Podcast hört, das ist natürlich völlig euch überlassen. Und der Transparenz halber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 23. September. Ich begrüße mit mir im virtuellen Studio.
Ja, hier ist der Xyril.
Hier ist der Mol.
Und hier ist Simon. Genau, und zu Beginn unserer Sendung starten wir erstmal in den Feedback-News-Blog. Und da habe ich jetzt gelernt, dass ich keine Samsung-Fernseher klauen soll. Steht hier in unserem Pad.
Ja, weil soweit ich das verstanden habe, Samsung dir per Firmware den Fernseher dann tot macht, wenn der, also die haben sozusagen den Badge, wenn der gestohlen wurde und haben dann einfach die Firmware auf irgendwie geprickt gesetzt und dann wird der halt der Fernseher geprickt. Ist natürlich, wenn du wieder so ein Hacker bist, der dann eine andere Firma drauf macht, dann kannst du die weiter stehlen.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eigentlich auch irgendwie nur eine App, die mir dann wahrscheinlich nicht mehr erlaubt, Dinge zu tun. Und offensichtlich geht es auch nicht darum, dass ich den Fernseher bei meinem Nachbar klaue, sondern dass ich den aus dem Samsung-Laden klaue, im Wesentlichen.
Naja, die Frage ist, ob das dann bei deinem Nachbarn auch geht. Also wenn dein Nachbar das bei Samsung meldet, also wenn, wäre das auch wieder unfair, das wäre halt wieder so ein Ding, was schwierig wäre. Also ich persönlich fände das ja doof, wenn wir da wieder eine Zweitklassen beklaut werden, haben halt der Arme, der sich das nicht leisten kann oder der sich das datenmäßig nicht leisten kann, der kann bestohlen werden, weil er kann halt nie auf den Knopf drücken und das pricken und Samsung kann es pricken. Das wäre doch schon wieder unfair, oder?
Ja, das ist halt alles wieder mal etwas seltsam, zumal wie denn jetzt dann auch, insbesondere wenn ich den mal an jemand weitergebe, wie denn da ich dann nachweise, wem denn der jetzt nur gerade wirklich gehört und wer jetzt gerade erlaubt ist, den zu sperren und wer nicht und so. Also
das würde ja der These entsprechen, dass es nur dafür gedacht ist, Fernseher zu blocken, die irgendwie aus den Lagern von Samsung oder von irgendwelchen Händlern gestohlen wurden, wie das hier beschrieben wird. Offenbar wird das hier auch zuerst in Südafrika ausgerollt aufgrund eines entsprechenden Vorfalls, wo offenbar Lager geplündert wurden.
Ja, das war jetzt, wo die Raids dort hatten. Das konnte man sich auch in diversen Videos angucken. Und da haben die wirklich einfach Fernseher in Größenordnung mitgenommen, also ganze Batches von Fernsehern. Andererseits macht mir das halt schon Sorgen, wenn einfach irgend so ein Hersteller, also ich stelle mir das jetzt gerade bei meinem Notebook oder sowas vor, wenn der Hersteller einfach sagt, ja, ich stürze meine neue Firma ausrollen übers Internet, die dein Device prickt, weil ich will nicht mehr, dass du das hast, weil du sollst bitte ein neues kaufen. Und so oder so finde ich das so ein bisschen problematisch.
Es wäre natürlich noch die nächste Frage, was passiert dann, wenn jemand bei Samsung in die zentralen Server einbricht und dann mal einfach die kompletten Datenbanken alle auf gesperrt setzt und weltweit alle Samsung-Fernseher brickt.
Nächster Punkt. Also ja, das ist auch ein Problem, aber ich finde halt diese politische Sache davon viel schlimmer, weil du hast keinen Richter mehr. Also du spielst dann deinen eigenen Richter. Normalerweise hast du ja irgendwie also so diese Zweiteilung zwischen Exekutive und Judikative, was ja in dem Moment es alles nicht gibt. Samsung legt einfach fest, ich tue den jetzt als gestohlen markieren und prickt dann deine Firmware. Also ich finde das total schwierig.
Na gut, aber wie gesagt, es ist anscheinend nicht so tiefgreifend, weil offensichtlich kann man es wieder entsperren. Das heißt, das Szenario, ich setze es in der Samsung-Datenbank einfach mal für alle auf gestohlen. Wenn ich da nichts Weitergehendes tue, könnte es dann wahrscheinlich der Nächste wieder anklicken, dass er alle wieder auf freigeschaltet setzt und aber trotzdem ist das natürlich ein sehr seltsames Vorgehen einer Firma, die versucht, irgendwie ihre Geräte vermeintlich sicherer zu machen.
Also ich finde das schon problematisch, weil es ja auch, ich sag mal, Leute, die nicht so begabt sind wie wir, die kriegen das auch nicht hin. Also hast du mal versucht, bei Samsung in der Hotline jemanden zu erreichen? Also es ist, ich bin da schon absolut nicht dafür für solche Funktionen. Ja, wir müssen auch als Gesellschaft irgendwie resilient sein und mit diversen Dingen leben. Das gehört dazu. Und ich denke, solche Sachen sollte man nicht ausrollen, weil ich finde das politisch als auch gesellschaftlich problematisch.
Also dann wäre es zumindest klarer, das tatsächlich dann wie irgend so ein beklopptes Abo zu verkaufen, und dann sollst du halt nicht den Fernseher kaufen, sondern sollst halt irgendwie für 5 Euro Fernsehen gucken einen Monat kaufen oder so, keine Ahnung. Also dann wäre das zumindest klarer, dass es offensichtlich nicht mehr dein Gerät ist, sondern das Gerät des Herstellers und der damit macht, was er Bock hat.
Naja, das ist halt dann wieder, da kann man dann wieder auf dieses Problem mit dem Right to Repair, also wenn der halt keinen Bock hat, dass ich nach 3 Jahren das noch nutze, schaltet er es ab, also
ich naja, denke, nee. Na dann, wenn das dem gehören würde, dann wäre der natürlich auch verantwortlich und müsste sich dann zu dem Zeitpunkt um die Entsorgung kümmern.
Naja, es soll ja nicht entsorgt werden. Solange der Fernseher nutzbar ist, soll er halt genutzt werden. Und wenn aber Samsung jetzt festlegt, der muss jetzt entsorgt werden und der noch gar nicht entsorgungswürdig ist, was weiß ich, sind noch nie die 20 Jahre rum, die ich das nutzen will, so ein Fernseher. Genau. Sondern sind bloß 3 rum. Also.
Nee, gut, aber dann hättest. Ja, ich finde es auch nicht gut, aber in dem Fall hättest du halt keinen Fernseher gekauft, sondern du hättest halt Fernsehen gucken für so und so Zeitraum gekauft.
Das stimmt. Aber was werden wir davon? Bitte kauft keine intelligenten Fernseher, sondern es gibt auch dumme Fernseher, die wirklich bloß ein Bildschirm sind, und steckt euch eure Geräte dran und guckt darüber Fernsehen.
Naja, es sind keine Fernseher, halt, das sind halt Bildschirme. Also ich glaube, dumme Fernseher gibt es wirklich heutzutage nicht mehr. Also vielleicht noch im unterstes Preissegment, aber...
Nee, auch im größeren. Ich habe selber letztes Jahr so, ich glaube, 52 Zoll oder sowas verbaut. Es gibt noch dieses Konzept, wie es bei uns das in Deutschland mal gab, in anderen Ländern mit, warte mal, wie hieß das, GZ, gibt es auch in anderen Ländern, und die haben das noch, wie wir das damals hatten. Wenn du keinen Toner drin hast, musst du keine GZ bezahlen, deswegen gibt es in Größen solche großen Fernseher auch ohne...
Ja, das ist halt ein Monitor für mich. Das ist kein Fernseher, wenn er halt keinen Tuner drin hat. Ne? Ein Fernseher ist halt, ich kann ihn anstecken an eine Kabelbuchse und da kommt Fernsehen raus.
Sag mal so anders. Mein Monitor hat normalerweise keine Fernbedienung. Dieses Gerät hat eine. Bitte öffne die Webseite der Firma swedx.se und dort findest du dann diese Fernseher. swedx.se. Ich werde von denen nicht bezahlt.
Faszinierend. Dann haben wir heute also auch Kaufberatung hier drin, das ist interessant. Ich würde mal eine Gegenfrage stellen, um das mal nochmal ein bisschen zu vertiefen, das Thema, weil das ja wieder diese ganz durchaus Nuancen sind, um die es hier geht, und so Rechtsgüterabwägungen und so weiter. Wenn ich jetzt bei Telefonen gucke, gibt es auch diese Möglichkeit zu sagen, hier, ich kann mein Telefon von Remote sperren. Ich habe irgendwie ein Telefon, was halt auf meinen Account eingerichtet ist, und wenn das jetzt verloren geht und so, könnte ich auf die Webseite vom Hersteller gehen, von dem Betriebssystemherstellern, wir sagen hier folgendes Gerät, ich bin wirklich der Eigentümer davon, hier ist irgendwie alle möglichen Authentifizierungen und so weiter. Ich will, dass das Gerät jetzt remote gesperrt wird, weil es mir meinetwegen geklaut wurde oder weil es halt abhanden gekommen ist und ich nicht will, dass meine Daten exfiltriert werden. Würdest du das für akzeptabel halten?
Nein, weil ich damit meine Daten an den Hersteller wiedergeben müsste. Ich würde das akzeptabel halten, wenn das Peer-to-Peer ist. Also wenn ich sage, ich kenne die Mac-ID von meinem Rechner und ich habe da einen Key drauf hinterlegt vorher und ich sage, jetzt den Key wegschmeißen oder sowas per WLAN, UMTS oder 4K, 4G oder irgend sowas. Aber es muss halt wieder so sein, dass es gibt dann wieder so ein da fällt dann wieder ein Datenberg an, der wie war das, wo die Schweine sind, ist dein Druck.
Ja, guter Punkt, ja. Ansonsten habe ich hier noch gerade kurz, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, was ganz Ähnliches gefunden. Das habe ich euch hier verlinkt. Ein anderer Fall von Elektronikschrott durch Sperre, in dem Fall Geoblocking. Link auf einen Twitter-Thread, wo sich jemand auslässt darüber. Er hat einen Drucker von HP gekauft in den Niederlanden. Ist dann offenbar in die USA gezogen, beziehungsweise hat irgendwie zeitweise in den Niederlanden gelebt, ist dann zurückgekehrt in die USA, hat den Drucker mitgenommen, wollte dann neue Tinte kaufen. Stellt sich aber raus, die Tintenpatronen, die er in den USA kaufen kann, sind geregionlocked und passen nicht zu dem Niederlandendrucker. Okay. Und jetzt steht er halt da und hat dann irgendwie versucht, mit der HP-Support-Seite zu interagieren. Und alles, was ihm der Chatbot dort irgendwie sagt, ist, dass er neue Originalpatronen kaufen soll. Und er hat ja Originalpatronen gekauft. Ne? Das ist ja auch so diese komische DRM-Sache bei den Druckern, dass man dann da eine Patrone mit Originalchip haben muss, damit die akzeptiert wird. Und ansonsten der Nachbau von einem anderen Hersteller wird dann halt nicht genommen im Zweifelsfall. Aber in dem Fall hatte er sogar diese teuren Originalpatronen und konnte die dann nicht verwenden. Und irgendwie HP offenbar war da notorisch schlecht darin, offenbar eben damit zu helfen mit ihrem Support. Das war dann auch so, dass der Grundtenor in den Antworten, die dann von anderen Leuten kamen, ja, irgendwie selber schuld, wenn man HP kauft und so. Also da wurden schon offenbar andere Leute vom HP-Support verbrannt in den vergangenen Zeit. Ich kenne mich jetzt im Druckermarkt tatsächlich nicht so aus, weil ich selber keine Drucker kaufe. Ich habe nur einen Scanner, weil ich will es halt alles digital haben. Aber offenbar scheint HP dort eine Reputation zu haben. Aber das ist ein besonders bescheuerter Fall hier mit dem Region-Locking für einen Drucker. Also, ja.
Also ich bin sehr froh, dass wir im Radio sind, sonst müsstet ihr mich jetzt alle facepalmieren sehen.
Ja, und das, also sozusagen, die sind aber sozusagen schon hardware-technisch kompatibel. Sie haben das tatsächlich in Software gemacht.
Offenbar, ne? Also soweit ich das hier verstehe. Ich habe jetzt die Patronen nicht vor mir.
Ja, klar.
Also sorry, aber sowas geht halt gar nicht. Das geht halt überhaupt nie. Das ist einfach nur ein Verbrechen an unserer Mutter Erde. Und dort kann ich einfach nur sagen, Kapitalismus, fuck you, Entschuldigung, wenn wir im Radio sind, aber sowas, es ist halt einfach wirklich nicht machbar.
Da müssten wir jetzt nochmal drüber reden. Wie ist das eigentlich mit dem, wie ist der CO2-Fußabdruck, den Drucker aus den Niederlanden in die USA zu schaffen? Müssen wir das vielleicht gegenrechnen?
Wahrscheinlich weniger als einen neuen Drucker in den USA zu kaufen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Naja gut, man hätte jetzt argumentieren können.
Ein scherzhafter Einwurf. Man hätte das jetzt als Umweltschutzmaßnahme können, darzustellen.
Dass er den Drucker ja in der USA kaufen kann, in den Niederlanden verkaufen kann und in den USA sich einen neuen kaufen kann, aber es ist halt ein Kapitalismusproblem und sorry, das ist eine Sache, die ich in keinerlei Hinsicht auch logisch verstehe, die ich in keinerlei Hinsicht in irgendeiner Form verstehe. Also das sind
es gibt da dieses Region-Locking, gibt es ja klassischerweise bei so Streaming-Anbietern oder auch bei DVDs von Filmen und sowas, die man kauft, ne? Und da kann man, also da kann man es dann auch irgendwie, also es ist eigentlich auch nicht begründet, aber zumindest es gibt halt eine vorgeschobene Begründung und die ist dann halt sowas wie, dass es halt verschiedene urheberrechtliche Situationen gibt in verschiedenen Ländern, ne? Dass es dann halt den Verwertungsvertrag gibt für die EU und dann gibt es den Verwertungsvertrag für die USA und dann den für Japan und für China und was nicht alles. Dann gibt es eventuell irgendwie auch noch verschiedene Versionen, die dann regional vertrieben werden können, je nach den Gesetzen, was hier Altersfreigabe und so weiter angeht und was nicht alles. Also da kann man sich irgendwie zumindest so eine Scheinbegründung zusammenzimmern, aber einen Drucker von derselben Firma, also
beziehungsweise bei diesen anderen Fällen ist das halt zumindest transparent und ich weiß, wenn ich die DVD mit Region 5 kaufe, dass sie dann in Deutschland wahrscheinlich nicht funktioniert.
Also ich bin ja dafür, dass wir ins Gesetz schreiben, dass der Hersteller sowas bewerben muss.
Bewerben?
Naja, anders funktioniert es glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil damit die sowas überhaupt abschaffen und gar nicht erst einschaffen, Anti-Features müssen ab sofort beworben werden und zwar mit genauso viel Budget wie Features.
Dieser Drucker funktioniert nur in folgenden Ländern. Dieser Drucker erhält Sicherheitsupdates nur bis zu folgendem Datum. Genau. Dieser Drucker hat 100 Tonnen CO2 in der Herstellung verursacht.
Genau. Dann hätte man wenigstens noch mal was Vernünftiges auf den Packungen draufstehen. Also immer nur irgendwelche Angaben, die sowieso nicht stimmen, weil sie sich schön gerechnet wurden.
Ja, guck mal, du kannst mit diesem Drucker auch 10.000 Seiten mit einer Patrone drucken, wenn die alle weiß sind. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Danach ist leider das Schubwerk verschlissen.
Das funktioniert auch nicht.
Ach, stimmt, ja.
Der sagt ja dann, ich druck gar nicht mehr, der Drucker.
Ja.
Also wir merken, es ist halt einfach manchmal lächerlich, wie sich die Gesellschaft mittlerweile entwickelt. Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen am Radio und am neuartigen Rundfunkempfangsgerät wirklich diese Welt wollt. Also ich möchte sie nicht und dafür kämpfe ich halt hier, indem ich euch darüber informiere.
Das waren die Sperren, die zu Elektronikschrott führen. Wir sind noch nicht fertig mit Sperren. Es gab hier einen Thread, ich habe hier einen Link dazu zum Google Support Forum in die Notizen getan, wo sich jemand beschwert, der offenbar als Archivist unterwegs ist und so Dokumente sammelt über ja, so Typenblätter und all solche Sachen für Fahrzeuge aus dem Nahen Osten. Und das wurde jetzt als terroristische Aktivität eingestuft von Google und der gesamte Google-Account wurde gesperrt. Und wie es halt bei Google so ist, ne, Google wurde nicht groß dadurch, dass man Support gemacht hat, versucht diese Person jetzt da verzweifelt an irgendeinen Menschen zu kommen, der das reviewen könnte. Und meint natürlich dann auch so, wie es halt immer so ist, natürlich auf diesem Google Drive sind auch meine persönlichen Familienfotos drauf und das Buch, an dem ich gerade schreibe und so weiter, ja. Ach, guck mal, hier hatte tatsächlich jemand geantwortet, dass der Account wieder enabled wurde, aber auch erst nachdem es auf Hacker News irgendwie groß die Runde gemacht hat.
Was lernen wir daraus?
Ja,
die Cloud ist die Computer ist kein Backup, anderer Leute.
Genau. Ja, genau. Also, wir lernen daraus, es gibt solche Sachen wie Nextcloud, es gibt solche Sachen wie Postfix. Wir können uns das selber hosten. Cloud ist geil, ich möchte eine Cloud haben, weil es löst viele Probleme, aber ich möchte es halt auf Computern haben, die ich kontrolliere oder die Leute, denen ich vertraue, kontrolliere. Leute, bei denen ich im Zweifelsfall anrufen kann oder noch viel, viel besser hingehen kann, klingeln kann und sagen kann, warum hast denn du jetzt mich gesperrt? Das ist gar keine terroristische Aktivität. Deswegen hier nochmal mein Plädoyer, hostet eure eigene Cloud.
Ja, wenn man halt einen Cloud-Anbieter hat, der irgendwie lokal ist und der dann vielleicht 100 Kunden hat und dann kommt zum Beispiel auch die Polizei an, will dann da irgendwie alle möglichen Daten rausgefiltert haben, weil angeblich Terroristen dort unterwegs sind, dann kann diese Person auch eventuell sagen, nanu, das ist aber irgendwie komisch, was sie hier erzählt, das stimmt alles im Zweifelsfall gar nicht oder zumindest mal raufschauen, bevor man dem sofort stattgibt, wie das ja bei den Großen der Fall ist. Also zum Beispiel bei Mail-Anbietern ist das ja der Fall, wenn man über eine bestimmte Größe rüberkommt, ist man dann verpflichtet, automatisierte Schnittstellen zu installieren, wo die Polizei einfach nur sagen kann, den Account wollen wir haben und dann kommen die ganzen E-Mails raus, die dort gespeichert sind.
Der rechtliche Rahmen dafür heißt übrigens TKÜV, das ist ein total geiles deutsches Akronym für Telekommunikationsüberwachungsverordnung.
Ja.
Deswegen bleibt unter, ich glaube, 1000 E-Mail-Accounts.
Waren es 1.000? Ich dachte, es waren mal 50.000. Aber kann natürlich sein, dass es auch mal irgendwann angezogen hat.
Ja, die Zahlen ändern sich, glaube ich, immer wieder.
Ja. Ja, natürlich auch immer nur in eine Richtung. Also man sieht ja auch mal wieder, es gilt ja so dieser Hilfssatz, wenn man irgendwie den Fehler gemacht hat, tatsächlich Google-Produkte zu verwenden und dann braucht man mal Support, ist eigentlich die einzige Methode, dass man versuchen muss, mit seiner Geschichte auf Hacker News zu landen und dann sieht das irgendwie ein Google-Mitarbeiter, der dort gerade am Lesen ist und dann irgendwie dann intern irgendwelche Kanäle anstupsen kann. Ansonsten kommt man da nicht zu irgendeinem Ergebnis.
Ich hatte das ja hier in diesem Forum schon in einem anderen Penta-Radio mal erklärt, wie man Google Support bekommt. Man muss halt sich als Google AdSense-Kunde da einfach anmelden. Dann funktioniert das schon.
Ah ja, ich erinnere mich, ja. Und dann so, wenn du dann deinen Account-Manager hast, der dir dann irgendwelche Werbepläne verkaufen will, dann so, ach übrigens, hier, ich habe noch folgendes Problem, oder? Ne?
Genau, also das ist so wieder How to hack Google.
Man merkt halt schon den Unterschied, wenn man halt der Kunde ist oder wenn man das Produkt ist, ne?
Genau.
Ja, sehr gut. Wir haben noch einen Nachtrag zum letzten Mal, wo wir über das Apple CSAM-Scanning gesprochen haben, also CSAM Child Sexual Abuse Material, also halt Material, was Kindervergewaltigung zeigt und beziehungsweise halt sexuelle Belästigung von Kindern. Im Übrigen, weil Apple ist auch davon zurückgegangen von ihrem Plan. Sie wollten es ja jetzt mit iOS 15 in den USA ausrollen, dieses automatisierte Scanning auf dem Gerät zu machen. Und haben das jetzt nochmal zurückgezogen, nachdem offenbar auch für sie der Backlash ein bisschen größer war als erwartet. Aber was eine wesentliche Sache dort war, war ja, dass auf dem Telefon lokal mit irgendwelcher neuralen Netzwerkmagie ein Hashing-Verfahren gemacht werden sollte, womit das ein Bild identifiziert werden kann, ohne zu wissen, was in dem Bild genau drin ist. Und dann gäbe es halt die entsprechenden Hashes von den entsprechenden kinderpornografischen Bildern. Und das alles könnte dann in der Cloud dann mit tatsächlich ganz trickreichen Algorithmen überprüft werden, so auf einer Zero-Proof-Basis, also dass man Zero-Knowledge-Proof-Basis, dass man quasi eine Prüfung machen kann, ob da jetzt Inhalte drin sind, ohne dass derjenige, der die Prüfung macht, die Inhalte kennt oder auch nur die Hashes davon kennt. Sondern am Ende halt nur eine Berechnung macht, aus der dann rauskommt, hier sind jetzt tatsächlich irgendwie mehr als so und so viele Verdachtsbilder drin, wir gucken mal genauer rein. Und Apple hatte dort die Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Kollision angegeben mit 1 zu einer Trillion. Also ich glaube 1 zu einer Trillion, wenn ich richtig erinnere. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Hash von einem ganz normalen, nicht problematischen Bild halt zufälligerweise derselbe ist wie der von einem problematischen Bild. Und natürlich kurz nachdem dann diese These in den Raum gestellt wurde, 1 zu 1 Trillion, gab es dann sofort die ersten Kollisionen bei natürlich vorkommenden Bildern, die wir hier verlinkt haben in den Shownotes. Man kann sich hier zum Beispiel dieses Beispielpaar angucken, was wir haben, was zwischen einem zwischen so einem Wurm unter dem Mikroskop ist und einem einer Axt. Ist natürlich genau dasselbe.
Ja, insofern ist das mit dem Sesam alles gar nicht so einfach, aber nichts ist einfach auf dieser Welt.
Naja, das ist ja auch das Problem, ne? Irgendwie, wenn man jetzt einfach sagen würde, das ist alles scheiße, was Apple da macht, das wäre ja einfacher, ne? Aber die haben ja ein durchaus nobles Motiv. Sie haben halt auch die rechtlichen Vorgaben, so einen Kram zu machen. Die in ihrer Intention ist ja gerade gewesen damit, dass sie dann halt dieses Scanning nach diesen kinderpornografischen Materialien, was sie halt gesetzlich machen müssen, dass sie das verlegen aus der Cloud, wo halt die Bilder irgendwie hochgeladen werden und dann dort im Klartext vorliegen, dass das verlagert wird auf die Endgeräte, also dass es auf dem Gerät des Kunden einmal geprüft wird, dieser Hash bestimmt wird. Und dann geht das dann zu Apple, wo diese Hashes abgeglichen werden auf eine anonyme Art und Weise oder zumindest auf eine verdeckte Art und Weise, sodass es dann dadurch möglich wäre, diese rechtliche Anforderung zu erfüllen und trotzdem die Bilder verschlüsselt vorzuhalten in der Cloud. Das ist ja ein nobles Ziel. Nur halt bauen sie halt damit eine Infrastruktur, die man dann für alle möglichen anderen Scanning-Sachen verwenden könnte, mit dem man dann auch Material finden könnte von irgendwelchen politischen Dissidenten, wenn das die entsprechenden Jurisdiktionen haben wollen, die gegen ihre Dissidenten vorgehen.
Oder vielleicht will jemand Äxte verbieten.
Das ist natürlich auch möglich, ja. dann wäre Apple tatsächlich ja wie die Axt im Walde, ja. Eieiei. Dann würde man sogar sagen, passend zu dieser Kollision, da wäre dann der Wurm drin in der ganzen Sache.
Schlechte Wortwitze für 5000.
Ja, genau. Nicht der Wurm, sondern ein Gerichtsbeschluss auf Andrängen von Sony gibt es bei Quad 9. Quad 9 hatten wir hier schon mal besprochen vor ja mittlerweile fast 4 Jahren, als sie gerade neu waren. Das ist ein DNS-Anbieter, der wohl, so wie ich das hier sehe, in dem entsprechenden Penta-Radio nicht so gut weggekommen ist. Aber nach dem, was wir jetzt sehen können, war es vielleicht nicht so schlecht, wie wir damals dachten, oder?
Ja, auf diesem 9999, da werden halt sozusagen bekanntermaßen schlechte Domains, also die durch irgendwelche Dinge auffallen, gefiltert, und da hatten wir halt damals die Bedenken, dass er dann alles Mögliche reinrutschen könnte.
Also mit bekannt schlechte ist halt sowas wie Malware-Verbreitung und so gemeint.
Ja, genau. Sowas in der Richtung.
Ist jetzt kein Werteurteil über die Inhalte.
Ja, genau. Allerdings bieten sie da von Anfang an, glaube ich, auch schon die 99910 an. Das ist sozusagen der gleiche DNS plus ohne die Filterung. Genau, und jetzt wollte halt Sony wieder mal, dass irgendwelche Dinge gesperrt werden, wo, glaube ich, halt Sony-geschütztes Material verlinkt ist. Und das ist natürlich jetzt grenzwertig, weil was hat das mit dem DNS zu tun? Das ist ja wohl ein Problem von der Seite, die das dann tatsächlich anbietet. Aber genau.
Also ne, die klassische Analogie ist ja, wenn wir jetzt irgendein Gebäude kennen würden, in dem kriminelle Aktivitäten stattfinden, und wir würden jetzt zum Telefonbuch gehen und sagen, ihr dürft jetzt von diesem Gebäude nicht mehr die Adresse und die Telefonnummer dort hinterlegen, damit die Leute nicht mehr hinkommen, oder sagen irgendwie, Google Maps darf irgendwie nicht die Adresse anzeigen von diesem Gebäude, wenn man danach sucht oder sowas. Anstatt, dass man tatsächlich die Leute, die dort im Gebäude sitzen, zur Verantwortung zieht.
Genau, das ist der Fall. Und ja, wenn ihr es mehr im Detail hören wollt, haben wir euch da eine Folge Logbuch Netzpolitik verlinkt, wo das umfassend diskutiert wurde.
Ist eigentlich überliefert, warum das Quad 9 ist, zu denen sie da gegangen sind damit? Also ich kann es verstehen, dass es nicht ja. Die DNS-Server sind, die ISPs machen, weil die halt sowas von sich aus machen. Die sind dann so einer Content-Schützen-Allianz, was auch immer drin, wo sie das freiwillig sperren. Aber warum jetzt gerade Quad 9 und nicht zum Beispiel
auch der von Google? Technisch erklärt das Logbuch Netzpolitik ganz gut, weil Google ist halt ein großer Player und wenn Sony ankommt, da hustet mal so Google und dann ist Sony weg. Aber Quad 9 ist halt ein Verein und den kann man dann, da kann man als Sony wieder husten. Das ist einfach Big Fish eats Small Fish Problem. Also wir haben halt, also die haben das wirklich strategisch gemacht, dass sie zu Quad 9 gegangen sind, weil Quad 9 halt ein kleiner Verein ist, der zwar von diversen Firmen Geld bekommt, aber trotzdem halt juristisch gesehen nicht so eine Marktmacht hat und auch nicht so eine Power hat, um sich gegen sowas zu wehren. Und deswegen sind die zu Quad 9 gegangen und nicht zu 11111 oder 8888.
Und wenn also Lifehack immer eine Anwaltsabteilung auf Kurzweil haben.
Wenn wir jetzt präzise sein wollen, ist es, glaube ich, eine Schweizer Stiftung, was Quad 9 ist. Und das hat halt, glaube ich, auch weiterhin mit dem angloamerikanischen Rechtssystem zu tun, wo halt vieles auf Basis von Präsenzurteilen dann halt irgendwie entschieden wird. Und deswegen lohnt es sich da halt, da zu versuchen, bei so einem kleinen Anbieter erstmal was zu etablieren, um dann zum Größeren gehen zu können und zu sagen zu können, hier, guck mal, da haben wir doch hier schon, der musste das doch auch schon machen, da macht ihr das doch jetzt auch mal.
Ja, gerade im amerikanischen, beziehungsweise im anglikanischen Rechtssystem, wo halt zu dieser Präsenzverteidigungstradition und halt allgemein dieser Sache, dass man halt, wenn man gehört werden will, muss man halt dort seine Argumente vortragen, kommt halt auch noch dazu dieser starke Fokus auf Case Law, also auf Bezug na genau, auf vergangene Urteile. Ne? Was ja auch nicht so stark ist im deutschen, also im kontinentaleuropäischen Rechtssystem. Ja. Wo es eher Bezug nimmt auf, ja gut, es gibt Präzedenzurteile durchaus, wenn ein Gericht das halt explizit ansagt, irgendwie, wir machen jetzt hier mal eins, aber sonst wird halt mehr auf die Intention des ursprünglichen Gesetzes und auf die Kommentare eventuell dazu Bezug genommen, als auf Referenzurteile.
Na, technisch gesehen ist es trotzdem so, dass die Juristen in den USA ein Interesse haben, so einen Case im Zweifelsfall außerhalb der Gerichte zu regeln. Und mit Google oder mit Cloudflare hätte man sich ja dann außergerichtlich einigen können müssen, weil da wäre halt diverses Geld irgendwo hingeflossen. Aber dieser Verein hat halt gar nicht die Möglichkeit zu sowas. Und außerdem ist das auch ein Urteil, ein Fall, der in Europa ansässig ist, insofern ist das halt die Frage, ob da die amerikanische Juristerei in irgendeiner Form relevant ist, das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall, soweit ich das verstanden habe, wirklich strategisch, dass Quad 9 da angegangen wurde. Und übrigens für die Leute, die nicht von Quad 9, weil Quad 9 an sich der 99999 ist ja sowieso schon, da ist ja schon die ganze Mailware rausgefiltert, wer das nicht will, der nimmt einfach 99910. Wahrscheinlich wird aber dieser Sony-Case da auch mit nie dabei sein mit dem 9910.
Ja, ich glaube auch, das rechtliche Argument basierte dann quasi darauf, dass sie halt schon die Einrichtung haben, einzelne Sachen zu sperren, eben durch diese Malware-Block-Sache. Und dass es dementsprechend dann halt für sie kein großer technischer Mehrwert mehr sein könnte. Aber natürlich das Argument mit dem, dass ein kleiner Verein hat kein Anwaltsbüro und Standby, ist natürlich wahrscheinlich noch relevanter als das.
Ja, das ist halt auch das ist halt auch wieder so ein Punkt von dieser kaputten Gesellschaft, in der wir leben, wo man halt dann in der Form auch teilweise Recht erzeugt, weil es wird natürlich dann dieser Präsenzfall erstellt damit. Und danach können sie dann zu Google gehen, weil dann ist ja der Präsenzfall da. Und dann sind halt Türen geöffnet und das ist natürlich dann wieder so doch schon ein Problem, ob man das so will in der Gesellschaft. Das müssen wir uns dann überlegen.
Das ist genau der Rückbezug zu dem Thema, was wir davor hatten. Ne? Sobald halt Apple die Möglichkeit hat, nach Bildern zu scannen, werden alle möglichen Leute kommen und sagen, okay, wenn ihr das jetzt für Child Abuse gemacht habt, dann macht das mal bitte auch noch für Terrorismus, für Drogenhandel, für was nicht alles, falsch parken.
Genau. Es ist halt einfach der Versuch, die Marktmacht von Sony über so ein Gerichtsurteil zu festigen. Um mehr geht es da wahrscheinlich nicht.
Ich bleibe mal noch bei den depressiven Sachen. Wir müssen jetzt einmal durch, damit wir danach zu den schönen Sachen kommen können. Auch eine Sache, die vorhin gerade an mir vorbeigescrollt ist, ist fertig produktisierte USB-Kabel, wo im Stecker ein Computer versteckt ist, den man dann programmieren kann für alle möglichen Ausspähoperationen. Also das könnt ihr euch mal angucken. Der Link dazu ist in den Shownotes. Das ist offenbar ein Shop, wo man derartige Hacking-Tools quasi bestellen kann. Also Hacking im Sinne von Black-Hat-Hacking tatsächlich an der Stelle.
Da muss man vielleicht nochmal erklären, was Black Hat Hacking ist. Ich weiß nicht, ob wirklich viele unserer Zuhörer hier im Colorado als auch vielleicht in den Podcast-Geräten verstehen, was Black Hat überhaupt ist.
Black Hat ist quasi das, was die Leute denken, wenn sie Hacken hören. Also das, wie halt Hacken dargestellt wird, so in den Massenmedien, als halt irgend so ein böser Akteur sitzt da am besten mit einem schwarzen Kapuzenpulli irgendwie vor dem PC und tippt da irgendwas und bricht in irgendwelche Systeme von im Zweifelsfall den Guten ein. Oder wie auch von den Bösen, je nachdem, wie er gerade halt die Ausrichtung ist. Und bricht da halt ein auf jeden Fall in den System des Gegners oder seines Opfers und trägt dann irgendwelche Daten raus oder installiert dort irgendwelche Überwachungssoftware oder was nicht alles. Das ist halt das Black Hat Hacking, also das Hacking mit dem Ziel, tatsächlich einen Angriff zu machen. Das Gegenteil davon ist White Hat Hacking. Das ist die Intention dort, ist halt nur eine Sicherheitslücke zu finden. Also zum Beispiel zu zeigen, zu demonstrieren, dass ein System unsicher ist, indem man halt zeigt, hier so und so kann ich reinkommen und dann habe ich hier den vollen Zugriff, um dann als nächstes dann diese Schwachstelle zu beheben oder die Schwachstelle den Leuten zu melden, die beheben können. Das ist auch zum Beispiel was in Unternehmen intern stattfindet. Wir haben sowas auf Arbeit auch, das nennt sich bei uns Hacking-Simulation. Und da kommt dann halt so ein externes Team rein, die dann halt versuchen, unser System aufzubrechen. Und dann gibt es dann irgendwelche Findings von wegen, hier wurden zum Beispiel irgendwelche schlechten Algorithmen verwendet, die man nicht nehmen sollte. Oder hier waren irgendwie schwache Passwörter gesetzt und all solche Sachen. Da gibt es dann so ab und zu ein paar Findings, wo man dann tatsächlich mal die Sicherheit nachjustieren kann.
Und dazwischen gibt es dann auch noch die Leute mit dem grauen Pullover, die sogenannten Grey Hats. Das sind dann solche Leute wie Anonymous, die sich keiner der Seiten zuordnen. Also die ab und zu mal irgendwas Illegales machen, aber auch dann so illegale Sachen für gute Dinge nutzen. Also die dann auch mal ein Virus schreiben, der das Botnetz zumacht oder sowas. Also das ist aber eher selten. Genau. Und dann haben wir sie eigentlich alle durch. Oder gibt es noch eine Farbe?
Ja, ich meine, das sind ja auch Sachen, die das BSI ja auch schon gemacht hat. Ne? Die haben ja auch jetzt irgendwie vorletztes Jahr mal Zugriff auf einen Botnetz gehabt und haben dann den Zugriff selber verwendet, also haben quasi da die Credentials irgendwie erlangen können, um in diese Botnetze reinzukommen und dann dem Botnetz anzuweisen, sich selber zu zerstören. Also quasi die entsprechenden Updates zu installieren und danach das Botnetz von den befallenen PCs zu löschen. Und das ist natürlich auch total moralisch bedenklich oder ethisch bedenklich, weil es halt zwar eine positive Intention hat, eben halt die Systeme von der Infektion zu befreien, allerdings halt ohne das Wissen der Benutzer im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall wahrscheinlich auch deswegen, weil das dann irgendwelche Endbenutzerprodukte sind, wo man dann die Leute anschreiben könnte und sagen, übrigens, ihre Glühbirne ist irgendwie infiziert und dann würden die gar nicht verstehen, wovon man überhaupt redet und geschweige denn in der Lage sein, das irgendwie zu beheben. Weswegen dann gesagt wird, ja, dann korrigieren wir halt die Infektion mit den Mitteln der Angreifer, was aber natürlich ein bisschen moralisch bedenklich ist, eben weil sie halt eigentlich dieselben Methoden halt nutzen, halt auch wieder Programme auszuführen auf den Geräten der Endanwender, die da betroffen waren, ohne deren Zustimmung. Also quasi ja inhaltlich genau das, was auch die Angreifer gemacht haben am Anfang.
Naja, ich hoffe, dass das BSI auf keinen Fall in irgendeiner Form in schwarzen Aktionen beteiligt ist. Deswegen würde dort das Grey Hat nicht ganz hinhauen. Rein inhaltlich ist es natürlich, wie du schon sagst, ein großes ethisches Problem und ich denke, da werden wir noch einige Papers zu sehen.
Ja. Naja, beziehungsweise ist bei sowas halt dann auch immer die Frage, ob ich denn wirklich in der Kontrolle, also ob ich denn wirklich sicher weiß, wie die Systeme sind, die ich da mit alles anspreche und ob ich da halt nicht dann auch mit meinem guten Befehl eins in irgendeinen Zustand bringe, was dann irgendwelchen anderen Schaden verursacht.
Was ich ja sehr interessant bei deinem OMG-Kabel finde, ist, dass es das schon mit WLAN-Access-Point gibt. Also ich brauche keinen WLAN-Access-Point mehr, sondern der ist jetzt in meinem Kabel drin.
Ja, das ist komplett produktisiert. Ne? Das ist ja, was sie hier in der Beschreibung sagen. Irgendwie, normalerweise hat man solche Kabel dann irgendwie in den eigenen Laboren selber gebaut mit irgendwie Millionen-Dollar-Budget, wo man dann so eigene PCBs machen muss, die man dann da reinfriemelt und so. Ne? Und hier ist es halt einfach für in dem Fall $120 oder $160 einfach zu haben. Ne? Wie gesagt, hier natürlich auch wieder not sponsored. Das geht halt hier nicht darum, jetzt irgendwie zu werben, das ist toll, das müssen wir jetzt alle verwenden, sondern so ein Realitätsupdate, das hier ist irgendwie, was tatsächlich geht. Die Idee davon ist ja quasi, dass man dann damit einen Einbruch machen kann oder natürlich dann implizierterweise, wenn man es als Whitehead macht, halt einen Penetration-Test, also wo man halt einen Einbruch-Test macht quasi und dann halt zeigt, hier so bin ich eingebrochen, damit der Bebrochene also der Auftraggeber, in dem man, bei dem man eingebrochen ist, dann halt die Sachen beheben kann. Ne? So genauso wie ich irgendwie zur Polizei sagen könnte, irgendwie hier ist meine Tür, irgendwie ist sie denn gegen Einbrecher sicher? Und dann kann mir der Polizist dann irgendwie zeigen, ja, hier kann ich irgendwie in 10 Sekunden das mit dem Schraubenzieher aufmachen, wenn ich weiß, was ich tue. Im Zweifelsfall sogar zerstörungsfrei, sodass sie es nicht mal mitbekommen, außer dass dann halt irgendwie vielleicht die Wertsachen weg sind. Und genauso kann man das halt auch als Dienstleistung kaufen, halt so einen Penetration-Test. Und da wäre das dann halt eine Methode, die man machen könnte, wenn man zum Beispiel sieht, irgendwie da ist ein Mitarbeiter, der da gerade im Coffeeshop sein Telefon lädt mit so einem Ladekabel und das tauscht man dann mal kurz aus, wenn er nicht hinguckt oder wenn er kurz an der Theke ist, sich den nächsten Kaffee holt. Das sieht dann halt optisch genauso aus wie das ganz normale Ladekabel, aber es enthält dann halt einen Webserver, über den man dann reinkommen kann und dann alle möglichen Daten aus dem Telefon abziehen kann. Es enthält die Möglichkeit, vielleicht noch so einen Keylogger zu haben, dass wenn man das irgendwie reinsteckt als Anschlusskabel für eine Tastatur, dann kann man einfach die ganzen Tastendrücke mitschreiben, kriegt dann darüber die Passwörter raus, die dann eingetippt werden beim Anmelden und so weiter. Und hat dann halt all diese offensiven Fähigkeiten. Und der Angreifer, der Angegriffene, das Opfer, merkt das ja im Zweifelsfall gar nicht, weil das Kabel einfach genauso aussieht wie vorher. Ne? Es ist nicht es ist nicht mal so, dass man eine Wanze finden könnte, wenn man guckt. Man muss halt wirklich schon wissen, dass das hier irgendwie das entsprechende Kabel ist. Und das sieht ja auch bewusst genauso aus wie ein normales, in dem Fall hier zum Beispiel Apple Lightning-Kabel.
Richtig. Und für den Angreifer ist es total easy. Der setzt sich in den nächsten Raum, tut mit WLAN alles abfangen. Also das ist schon, also sowas ist scary. Das macht mir Sorgen. Also ich sag mal, genauso macht mir das Sorgen von unseren Behörden, weil ich meine, ich kann mich noch erinnern, das ist vor 5 oder 6 Jahren, die haben eine Hausdurchsuchung gemacht und den Rechner nie den Bildschirm nie mitgenommen, weil ist ja kein Rechner da. Die haben halt nie verstanden, dass der Rechner im Bildschirm drin ist.
Ja, so ein iMac, ne?
Ja, so ein iMac. Und das ist halt auch so ein Punkt, ja, wir wollen den Access Point mitnehmen, gibt keinen, wir gehen. Und also es ist halt auch wieder so ein, ja, was weiß ich, du kannst ja dann auch böse Sachen mit so einem Kabel machen, was weiß ich, der tut einmal in der Sekunde seine SSID ändern und dann hast du auf einmal 50.000 SSIDs dort in dem Bereich und niemand kann mehr funken, weil das Kabel die ganze Zeit vor sich hinfunkt und das findest du dann ja auch extrem schwierig, weil ist kein Gerät da, also da musst du ja dann wirklich mit Triangulierung und so einen Scheiß arbeiten, um das überhaupt rauszukriegen, dann ist das wahrscheinlich auch noch so schwach, dass es schwer zu orten ist, also sowas ist echt, also da macht man sich echt Sorgen über sowas. Also der Paranoiditätslevel, der steigt bei sowas immer extrem, wenn man sowas liest.
Ja, das ist.
Wir reden hier über Science Fiction, das ist halt.
Naja, klar, ne?
Echt und man kann das anfassen. Also,
ja, klar. Ich habe das halt reingenommen. Ich habe das halt reingenommen, weil wir ab und zu mal auch sagen, auch im Logbuch Netzpolitik kommt, dass man halt sagt, sobald jemand irgendwie physikalischen Rechner auf den physikalischen Rechner Zugriff hatte, muss man den eigentlich als kompromittiert ansehen, wenn man es halt wirklich ernst meint. Und genau sowas ist halt der Grund. Ne? Im Zweifelsfall reicht es halt, dass du kurz irgendwie im Coffeeshop an der Theke bist und dein Handy lag da noch irgendwie zum Laden rum und jemand hat das Kabel ausgetauscht. Ne? Oder jemand hat an dein Notebook, an den Thunderbolt-Port kurz was angesteckt. Thunderbolt schleift ganze PCI-Express-Lanes nach außen. Das heißt, man hat dort Zugriff auf den kompletten Hauptspeicher, wenn man weiß, was man tut. Und da kann man dann die entsprechenden Geräte haben, die man nur kurz einmal ansteckt. Dann ist die Infektion drin. Kann sich dann eventuell durch irgendwelche weiteren Exploits noch festsetzen. Und dann kann man dem Gerät eigentlich nicht mehr vertrauen, wenn man halt es ernsthaft meint. Ne? Es ist natürlich eine Sache, die hoffentlich für die meisten Leute nicht relevant wird in ihrer Lebenszeit, aber man weiß es halt auch nicht. Ne?
Und das ist wirklich scary. Ist ja nie, dass es dieses Kabel gibt und dass das Kabel so funktional ist. Ich meine, das wissen wir seit Edward Snowden, dass sowas gibt. Das Scary ist der Preis, der hier steht. Das ist für jeden normalen Menschen nutzbar und bestellbar und also sorry, aber 160 Euro, das ist unverständlich. Also ich kann mich erinnern, 2012 oder 2013, wo Edward Snowden kam, da waren das noch so hier, wir fangen dein Paket ab und bauen dir das da ein und da waren das State-Level-Actors, die mehrere Millionen Euro für sowas hatten, hat so ein Kabel 1 Million Euro gekostet. Heute habe ich das in dem Kabel drin und Max Mustermann kann sich das kaufen und das macht mir halt wirklich Sorgen, also weil das dann halt wirklich auch in die wirkliche Kriminalität reingeht. Ich würde bloß so sagen, so eine Sachen wie, gibt es wieder den Eifersüchtigen, der seine Freundin ausspionieren will oder sowas. Also das ist halt echt krass, wie also, dass man nicht mal mehr sein Kabel trauen kann. Also ich weiß nicht, ist das die Welt, in der ich leben will? Das frage ich heute zum dritten Mal, aber
das sind wieder diese Exponentialfunktionen. Ne? Das entwickelt sich alles immer schneller weiter und das macht es einem dann so schwierig, noch Vorhersagen zu treffen. Also ich meine, vor 100 Jahren haben sich halt die Leute getraut, irgendwie Vorhersagen zu machen, wie die Welt in 100 oder 200 Jahren aussieht. Ich mag mir heute kaum Vorhersagen machen, wie die Welt in 10 Jahren aussieht. Ne? wenn ich schon sehe, wie unterschiedlich die Welt heute ist zu der Welt vor 10 Jahren, ne? Irgendwie bevor irgendwie der gesamte politische Diskurs durch Facebook und dergleichen zersetzt war, nur um ein Beispiel zu nehmen, ne? Oder halt, ja.
Nicht umsonst heißt das Kabel OMG-Kabel.
Also ja, ne? Insofern. Weil du das gerade erwähnt hast, ich will da jetzt nicht in Details gehen, aber es gab da sozusagen lokal auch einen Vorfall, dass ein ähnlich billiges Gerät, also in dem Fall noch billigeres Gerät, gefunden wurde, was dort offensichtlich von einem Ex-Partner platziert wurde. Und also, ja, seid ihr euch eigentlich für gar nichts zu schade.
Ja, ja, also ich fand das nur erstaunlich, in welcher Direktheit sowas beworben wird, dass es dann halt einfach komplette Läden gibt, die sich auf Spy-Equipment spezialisiert haben. Also halt nicht irgendwie, nicht mal so Props, sondern halt Richtiges.
Ja, ich weiß nicht, hier kommt jetzt für mich wieder als jemand, der selber so ein bisschen was mit Handel zu tun hat, wieder dieser Punkt des guten Kaufmanns zurecht. Kann ich mich gut fühlen, wenn ich solche Produkte verkaufe? Weil ich sage, ja klar, es gibt halt den Sicherheitstester und den Whitehead, aber 90% der Produkte gehen doch an, garantiert nicht an Whiteheads. Also das ist so ein Punkt, wo ich mir dann wirklich überlege, braucht man einen Waffenschein für solche Kabel?
Ja.
Weil das halt wirklich ein Produkt ist, was viel, viel, viel Schaden machen kann.
Vor 20 Jahren oder so haben wir ja darüber gelacht, wenn dann gesagt wurde, braucht man einen Computerführerschein oder einen Internetführerschein. Ne? Wenn ich so zurückblicke, vielleicht war das gar nicht so eine doofe Idee.
Ja, und heute müsste man noch dazu mit aufnehmen, habt 8 Pfund Kabeln, was dann auch wieder so.
Naja, wobei das Problem natürlich an der Stelle ist, was soll ich jetzt dann mit dieser Information machen als normaler Endanwender? Ne? Ich kann mein Verhalten dementsprechend anpassen, dass ich halt sage, ich gucke irgendwie, dass ich meine Kabel halt nicht unbeaufsichtigt lasse, aber spätestens, wenn ich dann irgendwie schlafen gehe und andere Leute sind irgendwie im Gebäude, dann ist halt auch die Sache vorbei, zumindest was diesen Rahmen angeht.
Naja, nee, der Punkt daran ist, du kannst deinem Kabel noch nicht mal trauen, weil ich möchte nie wissen, was es dann für chinesische Kabel gibt, in denen was drin steckt, die ich schon so geliefert bekomme.
Das mag sein. Aber ich meine, was kann ich mit dieser Information anfangen, außer halt jetzt irgendwie in eine Hütte im Wald ziehen und irgendwie ohne Technik leben, ne?
Eine Proxon kaufen und alle meine Kabel aufschneiden.
Naja, das kann doch der normale Endanwender nicht machen. Ich kann jetzt noch nicht jeden erst zur Elektrotechnik-Schulung schicken. Da wäre ich wahrscheinlich überfordert mit als reiner Software-Typ.
Sag mal, das ist jetzt meine Voraussage. Vielleicht sind wir das ja in 20 Jahren, dass wir dann alle irgendwie auf einem vernünftigen Elektrotechnik-Know-how sind, weil irgendwie wir brauchen es. Also warum soll...
Meinst du durch natürliche Auslese?
Bescheid wissen.
Ja, aber es ist ja auch Quatsch. Ich meine, das aufgeschnittene Elektrokabel ist dann halt auch nicht mehr besonders nützlich, auch wenn ich weiß, dass es dann sicher ist. Ne?
Na, man kann das schon so aufschneiden, dass man es danach noch nutzen kann. Und jeder kann einen 3D-Drucker haben, ich kann ein neues Gehäuse dann wieder drucken.
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch voll gut für den Plastik- und Elektroabfall.
Ja. Ja. Also, das
Abwägung, ist Abwägung, Sarkasmus. Abwägung. Ja. Gut. Wir haben ja noch was zum Lachen. Wer hat denn das reingestellt?
Das hatte ich jetzt reingestellt. Das ist mir heute früh über unser Hacker-Twitter, was ich Mastodon heißt, drüber gefallen. Und zwar die CDU Berlin, die ist sowas von, denen geht so der Arsch auf Grundeis, dass sie uns jetzt stadtweites WLAN in Berlin versprechen.
Genau, das gab's also die, ja, Berlin ist ja bekanntermaßen jetzt am Wochenende, also wenn ihr das hört, war es wahrscheinlich schon zum Aufzeichnungstermin am nächsten Sonntag, wenn die Bundestagswahl ist, ist dort auch Abgeordnetenhauswahl, also die Wahl des Landesparlamentes. Und die CDU Berlin formuliert hier offenbar in Form von tollen Social-Media-Bildern 100 Ideen für Berlin. Und eine Idee davon ist dann halt jetzt hier stadtweites, kostenfreies WLAN-Surfen. Also wir wollen jetzt offenbar aufschließen zu den meisten anderen Metropolen in Europa, wo das irgendwie schon lange ein großes Netz von offenen WLANs gibt, einfach weil jeder Laden das irgendwie anbietet.
Was ich ja viel interessanter finde, ist, dass dann auch in der U-Bahn funktioniert. Und das soll mir mal technisch jemand erklären.
Naja, Signalverstärker.
Ja, du hast einfach.
Du weißt schon, dass Signale nie um die Ecke kommen.
Was? Also naja, du machst die. Mol, also das wisst ihr ja jetzt, wo schon, wie das funktioniert.
Du redest jetzt halt von einem Splitkabel oder was? Von
nee, ne, du machst halt deine WLAN-Access Points nicht in den U-Bahn-Tunnel, sondern halt in die U-Bahn-Wagen. Ja. Also ja, ich bin tatsächlich schon mit U-Bahn gefahren, wo es freies WLAN gab. Das ist jetzt kein Hexenwerk.
Ja, das ist schon klar, aber es ist halt schon interessant.
Genau.
Ich fand es sehr, sehr witzig, dass wir im Jahr 2021 dazu kommen. Persönlich finde ich ja, dass WLAN nicht die richtige Technik dafür ist, weil dafür gibt es halt 5G/4G. Weil
das dauert doch noch 20 Jahre, das weißt du doch.
Nee, guck mal, 5G, das wird nichts, dafür ist die Impfquote viel zu gering.
Das Meshing hakt.
Genau, die Herdenkonnektivität. Ich würde sagen, war mein Sendungstitel.
Kann man das testen? Du wirst sehen, in Zukunft werden WLAN-Tester wieder richtig Geld bringen. Weil das ist dann zwar dieses zweite G von dem 5G.
Ja, super. WLAN.
WLAN-Tests im U-Bahn, in der U-Bahn gibt es.
Also was mich besonders fasziniert hat an diesem Bild ist, auch wie gesagt, das waren halt 100 Ideen, die hier so als Social-Media-Plakate quasi verteilt werden. Und Digitalisierung in Form von kostenfreien WLAN in der Stadt hat es auf Platz 97 geschafft von 100. Also ich hoffe doch mal stark, dass damit keine Priorisierung verbunden ist, aber ich befürchte mal schon.
Aber was lernen wir daraus? CDU kann man nicht wählen. Also wir sind ja hier absolut nicht für Werbung, aber wir sind für Anti-Werbung. Also bitte,
die CDU ist halt einer der Hauptgründe dafür, dass es halt im Jahr 2021 immer noch die Diskussion gibt, ob man vielleicht mal kostenfreies WLAN machen sollte. Was halt einfach nur total Banane ist. Das hätte eigentlich 2010 spätestens durch sein müssen, das Thema. Aber naja, gut.
Und vor allen Dingen gab es das 2010 schon in anderen Städten und Ländern.
Ja, genau deswegen halt. Ne? Da war es halt schon durch.
Es ist jetzt nichts, was Neuland ist, sondern es ist halt damals schon umgesetzt gewesen.
Ja, wir haben jetzt, und ich greife das jetzt zum Ende dieses Blockes hier wieder auf, um mal den depressiven Teil so ein bisschen zu verlassen. Wir haben Feedback zur letzten Sendung bekommen. In unserer letzten Sendung hatte ich mit Timeless gesprochen über das Thema Resilienz. Eine Sache, die ja im Prinzip in jeden Tag in den Medien irgendwo zu besichtigen ist, dass es daran noch hakt in unserer Gesellschaft, gerade wenn man jetzt so guckt, wie es mit den Lieferketten zurzeit aussieht, ist das auch so eine Sache. Das hat man gar nicht das letzte Mal diskutiert, ne? Aber wie irgendwie sich jetzt diese Pandemieeffekte durch nicht rechtzeitig nachbestellte LKWs und was nicht alles dann so durchfressen durch die gesamte Wirtschaft, einmal durch die ganze Supply Chain, das ist schon bombastisch anzusehen. Jedenfalls, wir hatten dazu Feedback bekommen von Volker per E-Mail und ich werde das hier einfach mal groß zitieren, weil das ein wunderschöne Abhandlung im Prinzip ist. In Bezug auf eure letzte Sendung möchte ich anmerken, dass die Flugsicherung sogar noch besser ist als das, was ihr angesprochen habt. Diese ausführlichen Untersuchungen, was im Detail schiefgegangen ist und wie man das verbessern kann, geschehen nämlich nicht nur bei Abstürzen. Es genügt bereits, dass sich zwei Flugobjekte etwas zu nahe kommen. Das ist die sogenannte Staffelunterschreitung und die wird genauso akribisch untersucht wie eine tatsächliche Katastrophe. Hier sind zwei schöne Beispiele für eigentlich nichts passiert und trotzdem gründliche Untersuchung. Links, siehe Shownotes. Geht zu einer Behörde, die, ich glaube, irgendwie Bundesstelle für Fluguntersuchung oder sowas, also eine Stelle, die ausschließlich dafür da ist, irgendwelche Incidents im Flugverkehr zu untersuchen. Wusste gar nicht, dass das eine einzelne Sache ist. Jedenfalls weiter im Zitat. Entsprechend sind Fluglotsen darauf trainiert, in erster Linie die Staffelunterschreitung zu verhindern, denn die ist bereits der Kardinalfehler für einen Lotsen, nicht dass die Kollision. Als Konsequenz ergibt sich umso bessere Verhinderung von Zusammenstößen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es damals total geflasht, als ich zum ersten Mal davon hörte. Es ist so genial und dennoch im Nachhinein so offensichtlich, dass man das so machen muss. Hätten wir sowas im Straßenverkehr, wären Verkehrsunfälle genauso selten wie Flugzeugabstürze oder Entgleisungen. Stattdessen leben wir in der paradoxen Situation, dass Fliegen deutlich sicherer ist als Autofahren. Ich kann so aus eigener Erfahrung sagen, ja, Root Cause Analysen werden immer gemacht, aber immer erst, wenn irgendwas passiert ist. Das sehe ich bei vielen Organisationen, im Prinzip alle, wo ich irgendwie Einblick habe durch eigene oder Fremderfahrungen. Wenn es so eine Beinahe-Kollision gibt in Form eines technischen Systems, ne, was es mir so gerade in letzter Sekunde aufgehalten hat, dann sagt man sich, ach super, der funktioniert. Okay, wir können weiter an den neuen Features rumschrauben.
Naja, aber da sei froh. Also ich habe Organisationen erlebt, die einen Super-GAU hatten und trotzdem so weitermachen wie vorher. Also
ja gut, das. Gut, ich nehme alles zurück. Da hat man noch so ein bisschen geredet und ging dann noch weiter mit seinem, hat dann noch weitere Sachen geschrieben, die ich auch noch zitieren möchte. Ihr sprecht in der Sendung oft das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit an, gerade in der IT-Branche. Aber ihr stellt das immer so als gegeben hin, als wäre das in der Marktwirtschaft zwangsläufig so. Doch ist das nicht einfach nur ein Zeichen dafür, dass unsere IT-Branche als ganze Branche gesehen immer noch unterentwickelt ist? Ist es nicht bemerkenswert, dass das in anderen Branchen wie der Flugsicherung kein Problem ist? Im Gegenteil, die Regulierung schafft dort überhaupt erst den Markt. Und Überarbeitungen der Sicherheitsregeln feuern den Markt an, denn das sind neue Aufträge oder Ausschreibungen, die die Karten neu mischen. Zwar dominieren trotzdem große Firmen, aber das liegt natürlich nicht an der Regulierung. Ohne die wäre es viel schlimmer. Und natürlich machen solche Regulierungen auch Marktteilnehmer kaputt, aber meistens genau die richtigen. Die IT-Branche kommt langsam zu einer ähnlichen Erkenntnis in Bezug auf Datenschutz, aber nur dank der DSGVO. Und es ist kein Zufall, dass IT-Sicherheit heute fast nur per DSGVO durchsetzbar ist, statt aufgrund anderer Regelungen, die dafür eigentlich gedacht sind. In Klammern, Hust, Hust, IT-Sicherheitsgesetz. Und das ist ja, im Prinzip fasst das ja sehr gut zusammen, was wir jetzt die letzte, ja schon fast Stunde hier besprochen haben, ne? Dass irgendwie diese marktwirtschaftlichen Prozesse dann solche Sachen bauen, wie offenbar Fernseher, die aus der Ferne gesperrt werden können oder dann halt günstige Kabel mit Hacking-Funktionalität und so, ne?
Naja, aber ich weiß nicht, ob war das bei euch oder war das in einem anderen Podcast, es war halt dieser Spruch von Neuland. Also es ist halt wirklich schon so, dass dieses Internet für uns schon noch Neuland ist. Also,
ja.
Ich bin noch jemand, der eine Zeit noch ohne Internet miterlebt hat. Also es ist halt jetzt nichts, was es schon 100 Jahre gibt. Und das ist halt wie wenn wir zu Zeiten von den Gebrüdern Breit oder von Otto Lilienthal leben. Also der Punkt daran ist halt, damals gab es halt auch in der Flugsicherung nicht diese Effekte. Das heißt, wir müssen halt einfach wahrscheinlich doch nochmal 50 Jahre warten, bis wir da vernünftige IT-Sicherheitsgesetze haben.
Ja, wenn wir dann noch leben, ne? Das ist dann halt die Frage, ob wir es bis dahin schaffen.
Na, dann haben wir uns alle auf eine Festplatte geladen.
Das würde mich jetzt aber auch noch mal ein bisschen interessieren, wie sich das zeitlich bei der Flugsicherung entwickelt hat. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, also sozusagen seit wann das so institutionalisiert ist. Aber das müssen wir sich dann wahrscheinlich noch mal separat angucken.
Ja. Ich hatte das auch mit ihm noch per E-Mail weiter korrespondiert und hatte dann auch nochmal aufgegriffen, was er meinte, dass die IT-Branche immer noch unterentwickelt ist und meinte so, naja, die IT-Industrie ist halt noch jung und nicht so arriviert wie die meisten anderen Industrien und da meinte er dann noch dazu, Zitat weiter, die Industrie im Sinne von die Masse an Programmierern hängt der Forschung um Jahrzehnte hinterher. Wenn ich heute in Haskell, OCaml oder gar Rust programmiere, bin ich ein ziemlicher Exot, aber letztendlich bin ich auch dann nicht am Puls der Zeit. Ich verwende lediglich Sprachen und Werkzeuge, die auf den Konzepten der 80er und 90er basieren, anstatt auf Konzepten der 60er und 70er.
Was meinst du, wir müssen jetzt alle auf Swift umschalten?
Nee, das meine ich nicht. Ich meine halt diese Erkenntnis, dass halt noch Potenzial nach oben ist, dass die Forschung eigentlich auch schon viel weiter wäre, aber es gibt halt keinen Druck auf die Wirtschaft, das tatsächlich auch umzusetzen. Was er genau hier sagte, ne? Die Regulierungen schaffen erst den Markt und führen halt dann dazu, dass sicherere Standards umgesetzt werden. Ne? Manchmal hat man halt so ein paar Branchen, wo es von ganz alleine passiert, aufgrund der Risiken, die damit verbunden sind. Also zum Beispiel bei so der, wenn die NASA irgendwie Raketen irgendwie hochgeschickt hat zu Apollo-Zeiten, da waren halt die Kosten für den Verlust von einer so einer Sonde so dramatisch, dass halt wahnwitziger Wert auf die Sicherheit der Programme gelegt wurde, auf die solide Entwicklung und so weiter. Und da ist dann halt die Entwicklungskosten pro Zeile halt 100 Mal höher, weil halt 100 Mal nochmal raufgeguckt wird, aber dafür kommt halt auch richtig guter Code raus.
Und naja, aber trotzdem gab es Fehler. Also da gab es halt diverse Sonden, die auch Computerfehler hatten. Also so ist es nie. Dort war es dann schon auch teilweise ein bisschen übervorsichtig, muss man dann dazu sagen. Dann lieber drei Sonden, wovon eine daneben fliegt, die aber zum Schluss ein Drittel des Gelds kosten.
Ja. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben dann noch Luft nach oben. Und ich finde diesen Punkt sehr wichtig zu sagen, die Regulierung schafft überhaupt erst den Markt. Denn das ist ja auch das Problem, woran wir hinken zurzeit, zum Beispiel mit der Energiewende. Wenn ich da mit Leuten rede, die da irgendwie in den entsprechenden Branchen unterwegs sind, dann ist dann so der Tenor, ja, wir könnten eigentlich auch zum Beispiel Energiespeicher haben, die kostengünstig sind. Die müssen halt entwickelt werden, die müssen produktisiert werden vor allem. Die Theorie ist da. Es muss aber mal ein fertiges Produkt umgesetzt werden und diese initialen Investitionen von der Wirtschaft, die dann kommen muss, die wird erst gemacht in dem Moment, wo sich auch abzeichnet, dass es auf einen Markt gibt und der wird durch Regulierung geschaffen. In dem Moment, wo man irgendwie sagt, per Regulierung, irgendwie jedes Auto muss jetzt einen Katalysator haben, ist irgendwie ein halbes Jahr später ist der Katalysator ein Massenbauteil, was günstig verfügbar ist, während das vielleicht vorher irgendwie in den größten Spitzenklassenmodellen eingebaut war, wenn überhaupt. Und ja, genauso mit allen anderen Technologien irgendwie, die werden halt dann günstig dadurch, dass sie massenhaft verbaut werden. Und massenhaft verbaut werden, tun sie zum Beispiel, weil es dann eine rechtliche Anforderung gibt dafür. Aber das ist so eine Sache, die in der Regierung sitzen Parteien aus irgendwelchen Gründen nicht anerkennen wollen. Vielleicht, weil das halt alles irgendwelche realitätsfernen Rechtsanwälte sind, die niemals in der Produktion gearbeitet haben oder in der Forschungsabteilung und wissen, wie dort der Hase am Ende läuft. Auf jeden Fall vielen Dank an das Volker für das Feedback. Wir haben aber auch noch etwas Schönes zu sagen, bevor wir jetzt in die Musikpause gehen und uns danach mit den Datenspuren befassen, haben wir hier den Link in unseren Shownotes drin auf die Gala für 40 Jahre Chaos Computer Club. Wer hat es von euch gesehen?
Ich habe es gesehen, genau. Wurde sehr schön Material gesammelt, Altes und Neues und so weiter. Viele Grüße an den heiligen C3 Telegott. Genau, also wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, könnt ihr das ja mal angucken.
beziehungsweise wenn ihr euch für die Geschichte des Clubs interessiert, also ich weiß ja zum Beispiel selber, wir hatten auch eine Interviewanfrage bekommen hier von lokalen Medien in Dresden zu 40 Jahre CCC und ich hätte dann auch so gesagt, naja, normalerweise würde ich Presseanfragen machen, aber ich kann mich halt wirklich nicht gut äußern zur Geschichte des Clubs, gerade so in Ostdeutschland, ich bin da auch erst seit etwa 5 Jahren dabei. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, sich vorzustellen, dass dieser Club älter ist als ich selbst.
Ich sehe übrigens gerade, dass es hier Einsendungen gibt und da steht drunter Simon. Was hat denn Simon da uns zu sagen? Ist das der Simon?
Nein, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig.
Es gibt offenbar noch mindestens eine weitere Person in Deutschland, die Simon heißt.
Im Chaosumfeld.
Auch das. Mir sind sogar mehrere bekannt, also von daher.
Okay. Dann würde ich sagen, du bist aber jetzt für die Musik zuständig, die jetzt kommt.
Jetzt kommt eine Musik.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Wir sind ja schon fast nicht in der Nachspielzeit, noch sind wir mittendrin in der zweiten Hälfte. Wir haben jetzt relativ lange unsere News besprochen und sind jetzt alle hinreichend paranoisch, vielleicht auch nicht. Und wenn aber noch ein Funke Antrieb in euch da ist, wart ihr ja vielleicht bei den Datenspuren dieses Wochenende, also beziehungsweise das letzte Wochenende, relativ zu unserem Aufzeichnungstermin. Oder vielleicht seid ihr noch zumindest daran interessiert, das nachzugucken. Wir haben ja bekanntermaßen alle unsere Talks aufgezeichnet und zum zeitsouveränen Nachsehen verfügbar auf media.ccc.de. Und wir haben uns jetzt noch nichts Konkretes überlegt, aber ich denke mal, wir können einfach so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir so erlebt haben, diese ja 2,5 bis 3 Tage. Ich kann für mich persönlich sagen, den Aufbau zum Beispiel habe ich gar nicht miterlebt. Ich war erst ab Freitagabend da, weil ich noch von der Arbeit her Verpflichtungen hatte. Wer war denn beim Aufbau dabei, vielleicht als Einstieg?
Also für mich hat die Datenspuren technisch gesehen eigentlich eine Woche gewesen. Und davor war natürlich auch noch viel Organisationsarbeit. Ich bin da schon relativ intensiv mit drin gewesen in der Orga. Genau. Also es gab halt schon viel zu tun und deswegen kann ich da schon ein bisschen mehr erzählen. Ist nicht Simon, was du aufgebaut hast, du glaube ich auch mit dort.
Ja, naja, ich war das vor Ort, war ich das erste Mal Donnerstag, als wir die Bautze transportierten.
Genau. Ah, okay, richtig. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Also technisch gesehen bin ich ja mal doch relativ involviert mit in dem Bockzeug, wissen, wie sich das ergeben hat. Eigentlich mache ich immer alles so rum um den Saal. Das heißt, eigentlich fängt das Ganze meistens dann 6 Wochen vorher an, weil man muss diese Wok-Cases, die es da vom Chaos Computer Club gibt, organisieren. Also für die Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, es gibt das sogenannte Video Operations Center. Das ist so eine Untereinheit vom Chaos Computer Club. Die stellt halt Video-Equipment zur Verfügung, Größenordnung. Also da gibt es 6 Video-Cases insgesamt, die durch ganz Deutschland touren und die einzelnen RFAs, also die Austauscherfahrungskreise, was der C3D2 ist, der die Datenspuren ausrichtet, können sich dann einfach in eine Liste reinschreiben und dann kommen da halt die gewünschte Anzahl von diesen Cases, das sind so Flight Cases, wie man die so kennt, von der Messe an und das muss man halt also organisieren, den Transport hierher organisieren. Wir hatten dieses Mal das Problem, dass durch Corona nicht wirklich viel los war und dass die Cases eigentlich von der Dezember-Veranstaltung kamen. Der Chaos Computer Club hat im Dezember so eine Remote-Veranstaltung gemacht, die hieß RC3. Genau, die habt ihr sicher auch mitgemacht. Also ich war da auch relativ, jetzt nicht aktiv dabei, aber zumindest als Besucher in Anführungsstrichen. Und dort stand halt das ganze Equipment da. Danach wurde das im Prinzip eigentlich eingemottet, weil das war ja noch die Hochzeit von Corona, da konnte man sowieso nichts mit Veranstaltungen machen. Deswegen lagen die Cases sozusagen auseinandergenommen und noch nie wirklich durchgeschaut in Berlin im Lager. Und ich habe das halt alles organisiert und versucht hierher zu kommen. Da kam dann raus, dass da wir das ja alle freiwillig machen, die Leute, die im Lager sitzen, keine Zeit hatten zur richtigen Zeit. Ich wollte eigentlich mit dir fahren, Simon, genau nach Berlin hoch, die abholen. Und da kam dann aber raus, zu der Zeit, wo wir wollten und Zeit hatten, hatten die keine Zeit. Und dann haben sie doch die Spedition beauftragt. Wo dann aber das Interessante war, die Spedition, die kam einfach mal 3 Stunden zu früh. Was dann für uns vom VOG das Problem gab, dass die Cases nicht sortiert werden konnten, sondern die halt eine halbe Stunde Zeit hatten, alles zusammenzuschmeißen, also im wahrsten Sinne des Wortes, und dann zusammenzustrapsen und der Spedition zu geben. Genau. Also das ist eigentlich so die Vorgeschichte von den Datenspuren, so Datenspuren intern sozusagen.
Ich hatte mich gewundert, als wir dann am Abbautag zusammengestanden haben und diese Cases dann alle auseinandergenommen haben und wieder neu zusammengesetzt waren. Ich hatte mich schon gewundert, warum das alles so Kraut und Rüben ist, aber das ergibt natürlich Sinn, ja.
Naja, ein bisschen Kraut und Rüben ist das dann immer und das, also das Sortieren war jetzt nicht so anders von wie das ist normal, aber der Aufbau ist dann halt auf alle Fälle einfacher, wenn die sortiert sind.
Ja, es heißt ja nicht Ordnungscomputerclub, ne? Das ist ja.
Genau, und es gibt da dieses, wir springen jetzt einfach mal ganz zum Schluss der Veranstaltung, das ist eigentlich bei jeder Chaos-Veranstaltung, die irgendwas mit dem VOG zu tun hat oder auch mit dem NOG, also auf den Kongressen sieht man das manchmal, da wundert mich sich wahrscheinlich, warum, wenn alles abgebaut ist in dem LOG, das. Also ich glaube, wir müssen die ganzen OGs mal definieren. Das LOG ist das, wie war das?
Logistics
Operations Center. Das ist im Prinzip nochmal eine eigene Messehalle, die beim Kongress nur für die Logistik zur Verfügung stellt, wo man Zeug lagern kann. Und dort gibt es dann so einzelne Gruppen, die alles, was die haben, auf einen großen Haufen legen. Also dann wird halt alles aus diesen Cases und aus allen Kisten und aus allem, was man hat, rausgeräumt und sortiert, weil man braucht es für die nächste Veranstaltung wieder sortiert. Und was wir dann halt vom VOG machen in dem Moment, da war ja Simon auch sehr involviert mit, genau. Wir tun das dann halt alles vor uns hinlegen, nach Güteklassen sortieren, also Netzwerkkabel alle auf dem Haufen und XLR-Kabel alle auf dem Haufen. Und dann, da wir 2 Cases hatten, müssen die dann sozusagen noch sortiert werden nach Farben, / nach den Case-Nummern. Und dann sitzt halt einer da mit einer Liste, also so eine richtige Abhackliste, das ist natürlich online, aber wir nennen das Winken. Dann wird das abgewunken. Das heißt, einer sagt, ein Netzwerkkabel 3 Meter, der andere sagt, check. Und dann wird das in die Kiste, in die entsprechende Stelle geräumt, weil das definiert ist, wo das hinkommt und so weiter und so. Und so werden dann die Kisten wieder Stück für Stück vollgeräumt und können zur nächsten Veranstaltung gebracht werden. So funktioniert das sozusagen. Das ist halt bei allem, wir haben natürlich auf dem Datensprung immer bloß mit einem VOG zu tun, deswegen interessiert das bloß das VOG. Wenn wir jetzt auch vom NOC uns Zeug holen würden, wäre das da ähnlich. Also dann werden halt alle Access Points auf den Haufen gelegt und dann wird halt im Prinzip ein Inventur gemacht nach so einer Veranstaltung.
Ja, mein Eindruck war so im Wesentlichen, ich bin dann am Freitagabend, war ich so ein bisschen kurz da, so ein bisschen reinguckt, da war dann tatsächlich nicht mehr so viel zu machen, weil schon alles aufgebaut war. Zumindest was halt irgendwie zu dem Tag dann aufgebaut war. Also die Bühne, also hier ist dieses Podest, ich weiß nicht, wie man das nennt, an der Rückseite des Saals, an der Rückseite von unserem, der Bestuhlung quasi, hatten wir so ein Podest stehen, wo dann auch das VOG seine ganzen Einrichtungen hatte. Das war schon alles aufgebaut. Ich meine, wie die Bar war dabei befüllt zu werden. Diverse Tische, die dann so im Gang aufgebaut wurden, waren halt dann auch schon da und so weiter. Also es war dann...
Da muss ich wahrscheinlich doch durchgängig reden, weil ich kenne natürlich die gesamten Stories, weil ich natürlich alles mit aufgebaut habe. Technisch gesehen hatten wir ja Donnerstag, was wir sonst immer als Aufbautag haben, dieses Mal noch eine Veranstaltung dort in den Räumen, in denen die Datenspuren stattfanden, sodass wir zu dem Zeitpunkt nicht aufbauen konnten. Und dort wurde damals schon eine Bühne, also warte mal, wie hieß das, eine Barriere aufgebaut vom Zentralwerk, im Prinzip diese Tribüne, sowas, eine Tribüne aufgebaut.
Ja.
Und dort hatten wir halt die, wurden wir kurz gefragt, sollen wir die wegbauen, braucht ihr die oder braucht ihr die nie? Und wir mit großen Augen und gesagt, geil, stehen lassen, genau. So, und danach, also das war sehr ideal, also wir kamen dann am Freitag, die Veranstaltung sollte 16 Uhr, sollten die ersten Talks losgehen, allerdings nicht von Datenspuren, sondern dieses Jahr waren wir wieder mit den Libertären Tagen zusammen. Die Libertären Tage hatten ihr Programm sozusagen schon für Freitag aufgebaut und das hieß, ich hatte jetzt mit noch zwei Helfern Zeit von 12.30 Uhr bis 16 Uhr dort schon VOG aufzubauen, damit wir technisch gesehen 16 Uhr anfangen können mit den ersten Übertragung, den ersten Streams, was dann allerdings doch nie gewollt und wurde. Also wir haben dann doch erst 20.30 Uhr angefangen, aber das spielt ja keine Rolle. Der Punkt war, wir haben dann dort sozusagen unseren Tisch drauf gebaut und unser Equipment ausgepackt und halt das relativ fix alles verkabeln müssen. Also das ist halt schon ein bisschen anspruchsvoll, weil wir haben im Prinzip zwei Decoder-Rechner, also die Encoder und ein Decoder und dann müssen zwischen den Rechnern dann die einzelnen Kameras aufgebaut werden. Diesmal haben wir ein Dual-Kamera-Setup gebaut, das heißt mit zwei Kameras, weil wir bloß ein Saal übertragen haben und nicht zwei Säle, konnten wir in einem Saal zwei Kameras machen und dann brauchst du halt pro Kamera jeweils ein sogenanntes SDI-Kabel und ein Power-Kabel und dann musst du die Power-Verkabelung machen, also ganz normales Stromkabel dahinlegen, dann dieses SDI-Kabel zu dem Encoder, dann brauchen wir noch für die Bühne Slides, wo sozusagen der den Talk hält, damit er seine Slides auch zum Beamer bekommt und dafür sind wir auch noch zuständig und das muss man alles aufbauen, mit Beamer integrieren und 15.45 Uhr war die Chain dann auch soweit fertig, dass das Livestreaming beginnen konnte, allerdings waren wir mit der Technik noch nie fertig. Also, man muss auch verstehen, das VOG sind ja in dem Moment nicht bloß wir beide, also man muss jetzt sagen, es waren sozusagen zwei da, die immer VOG gemacht haben. Co1, der hier auch schon mal im Penta-Radio war. Ich erinnere an die Japan-Folge. Genau.
November 2020.
Genau. Und meine Wenigkeit halt. Man muss halt verstehen, dass zu dem VOG auch viele Leute von außerhalb gehören. Da gibt es halt noch die ganzen, wir nennen die immer VOG-Gurus, weil die alle immer zehnmal so viel Ahnung haben wie wir, die dann außerhalb sitzen und die dann auch relativ viel Software noch fertig machen. Die tun sich dann halt auf die Geräte einwählen und machen dann vieles per Fernwartung. Und da saßen dann noch, ich glaube, drei oder vier Leute im Chat, die auch für uns immer dann zur Verfügung stehen, so als Ansprechpartner und braucht ihr das noch? Dort muss nochmal ein Logo oben hin und könnt ihr dort nochmal die Encoder entsprechend umkonfigurieren und so weiter und so fort. Das war dann als 15.45 fertig. Aber wie gesagt, wir waren noch nie ganz mit Aufbauen fertig.
Das hatte ich gesehen, wenn ich so bei euch am Tisch stand, dass ihr da teilweise im Chat zugange wart. Das hatte ich dann gar nicht nachgefragt, aber das war dann der Chat mit den Gurus quasi.
Genau. Also man kann das jetzt so ein bisschen sehen. Beim VOG bin ich so ein bisschen der Novize. Das sind sozusagen, ich habe die wenigsten Rechte. Also ich komme auf die Kisten, ich kenne einige Passwörter. Dann gibt es die, ich sag mal, die Master, die haben halt auf jeder Kiste im Prinzip in einem Ansible, also ein Ansible ist so eine Software, mit der man Sachen ausrollt, haben die ihr Keys drinne liegen. Also jetzt muss man wissen, man braucht so ein SSL-Key, um sich mit Rechnern zu verbinden. Und jedes Mal, zu jeder Veranstaltung, werden diese Kisten neu geansibelt. Warte mal, wie sagt man es?
Neu provisioniert.
neu provisioniert, genau, dieses Wort fehlte mir. Neu provisioniert. Und wenn in dem Ansible-Archiv dein Key mit drin ist, dann kommst du natürlich auf die Kisten drauf und kannst dann vieles auch schon hintenrum machen. Ich habe aktuell noch keinen Key drin. Also ich bekomme dann ab und zu mal einen Key, der aber nach dem nächsten Provisionieren wieder weg ist. Also das kommt immer auf Veranstaltung von Veranstaltung zu Veranstaltung an.
So, ah ja.
Und Coins ist da sozusagen einer der Master, der einfach seinen Key da drin hat. Der kann dann schon ein bisschen mehr machen als ich. Und dann gibt es halt die Leute, die diese ganze Toolchain gebaut haben und in der baden. Und also das sind sozusagen die Gurus, die das alles noch 10-mal besser können als wir. Und die dann halt irgendwo im Netz rumhängen und zur Verfügung stehen. Und das machen wir halt alles über ein Chat-System, genau, wo man dann halt mal schnell nachfragt und so weiter und so fort.
Naja. Ja, ich hatte auch schon mal Wock gemacht, das war vor 3 Jahren, als wir das erste Mal im Zentralwerk waren, hatte ich halt so ein bisschen, ja, da war ich quasi so an dem Kindertisch, ne? Beim Vogue, also auch
Co-1. Nein, das sind meistens unsere Engel, die wir als Engel
ja, bezeichnen. Ne, ich meine,
Kameraengel, ja, genau. Und so weiter und so
fort. Naja, genau, also ein bisschen, ich meine, Kameraengel machen wir ja beim Datenspuren jetzt nicht so viel, die sind ja meistens relativ statisch eingestellt, also dass am Anfang wird der Speaker mal gefragt, wie brauchst du es so, ne? Wie sollen wir es irgendwie auf das Podium richten oder läufst du irgendwie auf der Bühne rum, dann würden wir es lieber auf die Bühne ausrichten und du machst halt eine statische Einstellung einmal, weil halt einfach auch nicht das Personal da ist. Beim Kongress hättest du das ja dann, da hast du ja wirklich einen, der die Technik bedient, du hast einen, der nur die Videomission macht, du hast 2 Leute an der Kamera, die halt live bedienen können, ne? Audio auch noch, guck an, ja.
Ja, stimmt,
ja, 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 jetzt wo du es sagst, ja. Also halt da wirklich ein ganzes Team, während wir ja dann 1 bis 2 Leute haben irgendwie, die halt da permanent vor Ort sind, die halt alle Regler dann mit einmal bedienen. Und ich war da halt auch mal, ja, als eng, hab dann halt das Videomischen gemacht. Also halt die Software, wo man dann halt sieht, wenn man sich die Videos anguckt, sieht man das ja im Archiv oder auch im Stream, dass dann halt ab und zu mal umgeschaltet wird zwischen der Ansicht des Slides oder der Ansicht der Kamera oder so eine Mischsache, wo dann der Speaker so klein an der Seite zu sehen ist und die Slides dann in der Mitte groß. Ne, und so dieses Mischen passiert alles live. Das ist nicht erst im Nachhinein. Manche Veranstaltungen machen das ja auch, dass sie die beiden Kamerafeeds komplett separat aufzeichnen und das Mischen dann am Ende machen. Wir machen das komplett live, weil man halt dann keine weiteren Leute für diese Nachbearbeitung braucht und die Videos schneller rausschieben kann. Und das ist halt auch so eine Funktion, wie gesagt, beim Kongress ist es halt eine einzige Person, die nur Videoregie macht und die Kameraleute dann per Sprechfunk anweist, welche Kamerabilder herzustellen sind. Und hier ist es halt, ja, ich meine, ihr habt das jetzt halt auch mitgemacht in dem Moment.
Genau, ne? Also diese Software, die du da benutzt hast, hieß Vogue2Mix, vor 3 Jahren Vogue2Mix, jetzt gibt es schon den Vogue2Mix, das ist die Version 2 davon, kann man bei GitHub finden, ist in Python gebaute Software, ist auch wieder alles schön provisionierbar, remote und so weiter und so fort. Sehr, ich sag mal jetzt, intuitive Software. Ich sag mal, für die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, die OSM kennen,
OBS. Quatsch,
OBS kennen, das ist natürlich, kommt nicht an die Fähigkeiten von OBS ran, aber es ist halt dafür gebaut für das, was wir jetzt brauchen, nämlich für Konferenzmanagement.
Und es, dafür ist es ideal. Es ist halt quasi so, dass wenn OBS irgendwie das Smartphone ist, dann ist Vogue2Mix das Feature-Phone. Also es hat halt einen relativ engen Kanal von Features, aber halt auch in einem sehr einfachen UI, was du halt einem Engel auch innerhalb von einer halben Stunde komplett vom Scratch erklären kannst. Und dann kann er halt loslegen.
Also ich muss dazu sagen, in Vogue2Mix bauen wir da eine Dreiviertelstunde, ist schon ein bisschen komplexer jetzt mittlerweile geworden. Also die neue
Version. Ich wollte gerade sagen, die Engel-Einführungstalk dauert normalerweise schon ein bisschen länger.
Ja. Und auf dem Datensprung gibt es ja gar nicht, da wirst du hingesetzt, wenn, genau, und mach mal, genau. Wenn du das noch nie kennst, ist das immer ein bisschen schwierig. Das ist halt der Punkt, warum wir beiden dann sozusagen als Wissende schon dabei sind, warum einer von uns immer mit live ist, der so ein bisschen Bescheid weiß. Genau. Und diese, also technisch gesehen, was du übrigens erzählt hast, das stimmt nie ganz. Wir tun vom Bock auch jede Spur immer aufnehmen. Also der Encoder nimmt die Veranstaltung von 15.45 Uhr am Freitag bis 18.30 Uhr am Sonntag auf. Und technisch gesehen könnte man jetzt reingehen, auf den Encoder und liegen die Videoschnipsel in 5-Minuten-Teile zerhackt drauf und könnte man die sich da rausholen, wenn man das wollte. Es ist natürlich noch eine Queue drumherum gebaut, die das schön aus dem Programm, den wir haben dieses Mal Pretox benutzt, sich rausholt. Das ist in einem XML-Format und die dann einfach auch den Zeitslots zuweist, Namen zuweist, Speaker zuweist und schon mal für den Livestream sozusagen so ein kleines Programm, also so ein kleines GUI in Anführungsstrichen zur Verfügung stellt, indem man dann sieht, was jetzt gerade abläuft. Genau. Aber technisch gesehen nehmen wir die ganze Zeit auf. nach dem nächsten Ansible, also nach dem nächsten, bei der nächsten Veranstaltung, werden die Festplatten wieder platt gemacht und dann kommt da halt wieder was Neues drauf.
Ja, das ist halt die Sache mit kein Backup, kein Mitleid. Ne? Man will immer ganz viele Kopien davon haben.
Genau.
Ich meine, auch jetzt gerade, wenn wir hier aufzeichnen, ist es auch so, dass ich einmal ein komplettes Recording habe von allen Spuren und Simon hat ein zweites, nur für den Fall, dass irgendeinem der beiden Recordings was passieren sollte, ne, will man halt noch ein zweites haben.
Na, wir haben beim Bock sogar noch ein drittes, weil wir haben mit Absicht in den Kameras auch nochmal SD-Karten drin, die aufnehmen. Genau, weil wir haben schon mehrmals diverse Mishaps gehabt in alle Richtungen. Also, es ist auch dieses Mal wieder passiert, was eigentlich fast jedes Mal der Fall ist, dass irgendwas leaked oder exposed wird in so einem Vortrag. Da tut jemand nicht aufpassen. Also letztes Jahr hatten wir es zum Beispiel, da hat irgendjemand so einen Chat oft gehabt und da waren dann so diverse Passwörter, die da über und das tut er dann halt live ins Internet streamen und dann genau, und dann müssen wir als VOG-Leute in dem Moment, also wenn dir es live auffällt, machst du dann cuttest einen Stream, dann geht halt erstmal kurz Break, das Pause-Logo an oder im Nachhinein fangen wir dann an, die Kisten und dafür haben wir halt diese Aufzeichnung da, die dir manuell von der Kiste runterzuklauben, dafür brauchst du halt die Keys, um da drauf zu kommen, die manuell zu schneiden und dann ein Blur drüber zu legen oder sowas. Genau. Also wir haben das dieses Jahr auch wieder bei einem Kurs gehabt, der allerdings, das ist ja auch für euch sind die Datenspuren vorbei, für mich noch nie. Also heute wurde der letzte Talk sozusagen eigentlich online geschalten, weil den mussten wir nochmal runternehmen, weil da Zeug geleakt wurde, nämlich ein GitHub-Account, der jetzt auch auf YouTube ist und da die ersten paar Minuten sind davon auf YouTube geblurrt, weil da halt Daten geleakt wurden. Das sind halt zusammen, die man dann im Nachhinein meistens nochmal handeln muss und dann irgendwie, es ist halt dann auch immer schwierig, wenn das jetzt alles schon released ist und alles schon fertig ist. Also ich hatte ja vorhin erklärt, dass es halt diese VOG-Leute gibt und wir haben dort so eine richtige Produktions-Queue. Also das ist schon total professionell, wie das läuft, weil die holen sich halt aus dem XML die Talks raus und dann kriegen wir die Videos vorgelegt und dann gibt es einen Tracker. In diesen Tracker werden Tickets angelegt. In den Tickets bekommt jeder Talk ein Ticket. So, und dann geht das die Tippeltappeltour durch. Ich könnte das mal schnell aufmachen. So brauchen wir natürlich ein Login, deswegen gibt es keinen Link im Dings, aber es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Tracker-Optionen, also von Cutting, Releasing und so weiter und so fort. Und dort geht man dann die Tippeltappeltour durch. Also einer schneidet das Video, das heißt, man schneidet vorne und hinten erstmals weg. Man guckt, ob der Audio-Ordner nicht da ist, versucht das zu reparieren, wenn das nie da ist. Wenn wir jetzt noch Kongress machen, wird es noch verschiedene Sprachen geben, die dann mit reingebaut werden müssen, was bei den Datenspuren nie der Fall ist. Und danach geht das dann zurück in das Ticket. Das Ticket geht dann einen Schritt weiter und in dem Moment dann an mich oder an Coins. Und der geht dann in die Quality Assurance. Also es gibt dann wirklich, wo nochmal ein zweiter drüber gucken muss. Also einer schneidet, der andere guckt drüber. Der kontrolliert, sind die Metadaten von den Talks, von den Videos ordentlich gemacht? Sind die Intros und Outros ordentlich dran gebaut? Stimmt die Sprache? Weil jetzt habe ich in meinem Talk, der ist in Englisch angekündigt und dann hat er doch Deutsch geredet. Dann muss man natürlich das manuell dann anpassen und so weiter und so fort. Danach wird der als Haken dran, stimmt, und dann geht der automatisch auf Release und in dem Moment fangen dann diese Decoder an, oder nee, Encoder an, zu rendern. Das sind diese kleinen Minions, die...
Kann ich dich an der Stelle mal abschneiden, weil wir kommen jetzt an die Zeit ran, dass gleich die Radiohörer wegfallen. Und ich würde gern kurz den Bogen dort zumachen, weil ich würde noch einen Satz gerne im Radio sagen wollen, bevor wir noch eine kleine Musikpause machen und dann weiterreden. Nämlich, was wir ja jetzt auch gesagt haben im VOG, so man kann da im Prinzip wirklich einfach mal hinkommen und sich mal hinsetzen oder auch zu allen anderen Tätigkeiten, die auf so einer Konferenz stattfinden können. Ne? So der CCC hat halt natürlich den großen Kongress. Es gibt halt auch diese vielen kleinen Veranstaltungen, wie die Datenspuren in Dresden, wie die Easter Hack immer durchs Land zieht, wie die GPN in Karlsruhe, wie die MRMCD im Main-Rhein-Gebiet. Und das sind alles relativ kleine, gemütliche Veranstaltungen, wo man einfach mal hinkommen kann, sagen kann, hey, mach doch hier mal VOG, ich würde auch gerne mal mitmachen, vielleicht irgendwie mal eine Kamera bewegen, mal lernen, wie sowas geht. Ne? Hat tatsächliche Profis an der Hand, die sich mit sowas richtig gut auskennen, die einem da die ganzen Feinheiten erklären können und kann sich da mal ausprobieren in so einem relativ safen Gebiet halt. Man hat immer die Leute, auf die man sofort zurückgreifen kann und das ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, zu denen ich die Leute ermutigen möchte, dass sie das auch mal ausnutzen. Natürlich komplett eigennützig, damit wir mehr Helfer bei den Datenspuren haben. Ja, und bei den anderen Chaos-Veranstaltungen, damit nicht immer alles dann nur auf deinen Schultern übrig bleibt oder auf den Schultern von den paar Leuten, die meisten Sachen machen.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Helft mit.
Genau. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Musikpause.
Naja, wir könnten noch kurz darauf hinweisen, dass es dann demnächst die Aufrufe zu den Hackathons gibt, nämlich zu Coding Da Vinci und Open Data Camp. Das wurde auch, da gibt es einen Vortrag, der das vorstellt.
Ich würde sagen, wir reden dann einfach darüber.
Die fangen demnächst an und da könnt ihr euch dann bewerben.
Da packen wir den Link dazu in die Shownotes und dann könnt ihr euch das dort angucken, ja.
Okay. Und ansonsten reden wir jetzt dann gleich noch ein bisschen weiter über den Inhalt des Programms.
Genau.
Das könnt ihr dann im Podcast anhören. Und falls es tatsächlich den Podcast vor Sonntag geben sollte, dann geht fein wählen.
Genau.
Genau.
Geht wählen. Bis gleich.
Bis Tschüss. Gleich. Tschüss. Da sind wir wieder zum inoffiziellen nur Podcast-Teil. Wir entschuldigen uns bei den Radiohörern, die wir jetzt etwas abrupt verabschieden mussten. Und genau.
Das kommt davon, wenn ihr so ein fest formatiertes Medium hört.
Genau. Jetzt kann euch der Wohlmann noch zu Ende erklären, wie das mit den Recordings funktioniert. Und dann schauen wir nochmal auf die Inhalte von den Datenspuren.
Also auf jeden Fall haben wir halt diese schöne Ticket-Tracker, der halt sich aus 5 Zeilen aufbaut, Recording, Cutting, Encoding, Releasing und Release. Und dort gibt's halt, wird halt der entsprechende Talk dann von einem dieser, wie sag ich, Punkte zum nächsten halt immer wieder weitergegeben und es guckt immer wieder jemand drüber. Das ist halt schön, dass wir dadurch sogar noch ein bisschen Qualitätskontrolle haben. Und technisch gesehen fällt dann hinten halt, wenn ich auf Release drücke und den Haken, also den Haken reinsetze, alles ist okay, müssen wir uns um nichts mehr kümmern, das passiert alles alleine. Diese Encoder, die tun halt dann schön die Videos in den verschiedenen Abstufungen SD und HD und Auflösung und die Audiospur automatisch raus rendern und entsprechend dann gleich, wenn wir den Haken gesetzt haben, was wir jetzt gemacht haben, bei YouTube veröffentlichen, und damit ist dann für uns eigentlich technisch gesehen nicht mehr viel zu machen. Das ist auch der Vorteil, warum man es dann manchmal schon, wenn alles gut läuft, schafft, dass am selben Tag noch das Zeug online ist. Wie gesagt, es gibt manchmal diese Sachen, wo man Zeug rausschneiden muss oder wo man irgendwas nochmal manuell nachbearbeiten muss, weil irgendwas schief geht. Dann geht das natürlich nicht so schnell. Sonst ist das halt diese magische Wok. Also das ist immer ganz interessant, wenn man da tiefer sich ein bisschen mit auskennt und da mal mit reinguckt. Deswegen, wie wir das schon vor der Musik gesagt haben, kommt vorbei, redet mit den Leuten, die sind auch immer gerne bereit, das zu erzählen und das zu zeigen. Und da kann man extrem viel lernen. Also ich habe selber für mich, für meine Arbeit sehr viel vom Wok gelernt. Also diese Intros, die ich ja eigentlich jetzt schon seit 5 Jahren immer selber programmiere, das hat mir in meiner professionellen Arbeit, in meinem professionellen Leben schon sehr viel geholfen. Dieses Wissen, wie man sowas macht, das habe ich da schon mehrmals einsetzt. Also man nimmt doch immer was fürs Leben mit.
Ja, es war ja für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich geheraldet habe. Ich war Herold, würde man im Deutschen sagen. Beim Chaos heißt es dann meistens mit dem englischen Begriff Herald. Man würde vielleicht auch sagen, irgendwie Moderator oder Conferencier oder sowas, ne? Also diejenige Person, die die Vorträge ankündigt, die Speaker vorstellt, dann nach den Talks auch die Fragen moderiert, sofern noch Zeit für welche ist, die auf die Einhaltung der Zeit achtet, also dem Speaker dann eventuell signalisiert, hier ist jetzt noch 10 Minuten Zeit, komm mal bitte zum Ende. Die auch so in dem Fall bei so einer kleineren Veranstaltung, wo es keinen separaten Stage Manager gibt, auch so ein bisschen durchguckt, dass die Leute die Hygienebestimmungen einhalten, dass die Leute die Brandschutzregeln einhalten, also die Gänge frei halten und solche Sachen, ne? Und das war jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich da so den ganzen Tag war. Das war auch ganz angenehm, weil dadurch hatte ich eine gute Ausrede, mal wieder das ganze Vortragsprogramm anzugucken, also zumindest im großen Saal. Von den libertären Tagen im kleinen Saal habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen.
Und du wirst gar nicht glauben, das hat uns dieses Mal extrem viel geholfen, weil letztes Jahr habe ich das neben dem Borg alles noch mitgemacht.
Ja.
Das ist natürlich die Hölle. Also das ist, ich habe sowieso schon wieder zu viel gemacht, und dort hast du uns extrem viel Arbeit abgenommen, hast du so wirklich gut gemacht.
Ja, es ist, ich habe das dann auch so festgestellt, wie das, man denkt dann halt auch so, ja, irgendwie dann ist man, macht man mal kurz so eine Anmoderation und dann hat man irgendwie 30 Minuten Pause, bis dann der Vortrag vorbei ist und man dann noch die Fragen moderiert. Aber es führt auch dazu, dass man nochmal mit einer anderen Gewichtigkeit den Vorträgen tatsächlich folgt, um dann auch dazu noch vielleicht eine Frage irgendwie zu stellen zu können, weil es kann ja auch zum Beispiel passieren, dass das Publikum dann keine Fragen hat und dann muss man irgendwie die Stille überbrücken und vielleicht mal sagen, ach übrigens, wie war denn das hier? Ne? Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen wie bei so einem Verteidigungsvortrag, wenn man irgendwie der Prüfer ist und man sitzt so da und denkt so, shit, ich muss jetzt irgendeine Frage ausdenken, damit ich irgendeine Frage stellen kann. so ein bisschen war das halt. Und man hat gleichzeitig noch im Kopf schon irgendwie, ich hatte dann auch immer das Telefon noch nebenbei in der Hand, wo dann der Fahrplan aufwärmt, dann gleich noch zu sagen, es geht jetzt auch gleich weiter mit das da und geht nicht weg. Ne? Und so, also man hat dann irgendwie doch mehr Fäden im Kopf, als ich zuerst erwartet hätte. Ich habe jedenfalls mehr Respekt für die Leute, die das dann beim Kongress machen zum Beispiel.
Ja, und bei den Datenspuren haben wir ja auch das nie wie beim Kongress, wo du die Saalmikrofone hast, und wir haben ja nie so viele. Das heißt, du musst ja dann auch noch zu den einzelnen Leuten, die Fragen haben, hingehen, denen das Mikrofon geben, dafür sorgen, dass sie richtig in das Mikrofon reinsprechen. Auch nie immer so, also sozusagen das Mikrofon nochmal richtig hinhalten und so weiter und so fort. Also da ist schon alles nie so einfach. Und da muss ich dir dann, wie gesagt, als Wok-Team auch nochmal Danke sagen, weil da hast du uns diese echt viel Arbeit abgenommen. Das war halt letztes Jahr und die war Jahre davor immer so ein bisschen stressig, dass ich das dann alles gleichzeitig noch nebenbei mitgemacht habe.
Wir bewerten das einfach alles völlig über. Ich war zuletzt bei einer Veranstaltung, da hat der Helmholtz-Präsident gesprochen und der hat auch so ein Mikro mit so einem engen Kegel und der hat die ganze Zeit den Kopf hin und her gedreht und wurde dauernd aus- und eingeblendet und so, und das war überhaupt kein Problem mehr.
Ja, das ist ein Problem, wenn man im Chaosumfeld unterwegs ist. Man ist einfach versaut durch die Qualität, die Veranstaltungen so haben. Ne? Irgendwie man kommt, man ist halt so kongressgewohnt und da kommt man auf so eine teure Technikkonferenz, irgendwie, wo man irgendwie 1.000 Euro Eintritt bezahlt irgendwie und denkt so, was, die haben gar kein eigenes Telefonnetz, was für Dilettanten.
Genau, oder auch diese Queue halt, dieses, wenn man das Werkzeug mal kennt und dann sieht man, wenn da irgendeiner seine GoPro dahin hält und dann irgendwelches Zeug dahin wirft, da sagt man so, hä, keine Intros, keine Outros, was?
Na, oder dann hast du vielleicht irgendwie Kameras, die dann irgendwie ordentlich aufzeichnen und dann so irgendwie ist dann die Veranstaltung vorbei und du willst dir so die Videos davon angucken und irgendwie so, wie die sind noch gar nicht draußen und dann so 3 Monate später, wie die sind immer noch nicht draußen. Ja, wir sind noch beim Schneiden. Also da merkt man erstmal, was man alles hat beim CCC.
Genau. Und halt, was ich halt immer wieder schön finde, dass halt auch diese winzig kleinen, in Anführungsstrichen, Datenspuren das haben können. Das ist halt das Schöne beim CCC, dass man da halt im Anführungsstrichen anruft, dass es geht natürlich alles über fernmündliche Kommunikation, also sozusagen E-Mails und so weiter und so fort. Und bumm, sind da so eine Cases da, wo die Kameras drinne liegen. Also da, ich weiß jetzt nie, was so eine Kiste kostet, aber wenn wir die versichern, dann ist da schon, also so 10.000 Euro sind da schon versichert. Also da hat man halt wirklich professionelles Kamera-Equipment drin, auch in Größenordnung. Und vor allen Dingen Livestream und das ist alles da und das ist halt schon, also dieses, das Gaszeug ist jedes Mal, wenn man es auch immer wieder macht und man kennt das zwar auch und es wird auch jedes Mal irgendwie immer wieder einfacher, weil man so ein bisschen mehr versteht von, wie das alles läuft, aber trotzdem ist es jedes Mal auch wieder so, oh, was, geil. Genau, dieses Gefühl halt. Also es gibt da natürlich so Sachen wie in den Orga-Veranstaltungen fragt man so, wer macht was? Wir haben das diesmal mit Jitsi alles gemacht und sage ich dann immer, ich möchte gerne einen Namen hier dahinter schreiben und auf einmal gehen alle Mikrofone auf Mute. Das finde ich dann auch mal interessant. Genau. Und für mich war halt dieses Mal so interessant, gibt es jemanden, der mir die Walk-Intros programmiert? Weil ich habe hier so viel zu tun, ich habe keine Zeit. Nee, hat sich keiner gefunden. Habe ich mich dann schon so hingesetzt, die ersten ein bisschen Fahrt gemacht. Also das ist halt auch wieder relativ komplex, weil du musst im Prinzip ein SVG manipulieren dazu. Also das mache ich dann auch immer, wie ich Bock habe. In verschiedenen Programmiersprachen, jedes Mal eine andere. Also das ist, also Chaos, also so eine Chaos-Veranstaltung ist ja auch, man will ja was lernen und man will ja Spaß haben und deswegen, ich glaube, ich habe es schon mal in Shell-Script programmiert, dieses Mal haben wir es in Python gemacht.
Das nächste Mal vielleicht in Go.
Genau, also der Punkt ist, ich weiß so grob, wie es gemacht wird, wie gesagt, werden halt einfach SVGs manipuliert, die man dann entsprechend jedes Frame raus rendern über diesen Code und dann nehmen wir Inkscape und tun dieses SVG in ein PNG umwandeln und zum Schluss nehmen wir nochmal FFmpeg und machen aus den ganzen PNGs dann in 10-15 Sekunden Videoschnipsel als Intro. Genau. Also so, und da war halt das Interessante dieses Mal schon wieder, letztes Jahr war das nicht ganz so schlimm, diesmal war das sehr schlimm, weil ich kam dann so am Freitag, alles war aufgebaut und die ersten Talks waren aufgenommen. Der erste wichtige Talk kam ich dann so um 10, nachts um 10 rüber und sagte so, naja, Intros müssen morgen 12.30 Uhr fertig sein, da ist Eröffnung. Ich habe jetzt hier ungefähr 20% fertig. Hat denn jemand Bock mitzumachen? Und ich weiß jetzt nicht, wer es war, es tut mir leid, ich habe deinen Namen leider nie. Also es war jemand aus dem HQ, den ich da auch immer mal öfters gesehen habe. Und ja, zeig mal. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt. Wir haben echt, sage und schreibe, zu zweit. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wisst ihr, was Extreme-Programming ist? Ja, oder? Wir haben echt zu zweit bis früh um 8 im Extreme-Programming vor dem Rechner gesessen und die Walk-Intros programmiert.
Also meinst mit Programmieren mit sehr kurzen Feedback-Zyklen?
Genau, und sowas, also ne? zu zweit vorm Rechner sitzen. Ist ja auch immer so Extreme-Programming, wo einer hackt und der andere
erzählt. Ja, das ist Pair-Programming.
Genau, Pair-Programming und das Ganze dann halt noch. Also, es war auf jeden Fall wieder äußerst coole, interessante Sache. Ist natürlich auch klar, warte mal, von Mitternacht bis um 8, das alles fertig programmieren, da ist nicht viel Zeit zum Schlafen. Ich habe mich dann noch 3 Stunden ins HQ dort auf die Couch gelegt und irgendwie gepennt, bis dann die Eröffnung losging, die dann wieder gelivestreamt werden musste, wo man dann wieder Bockpersonal brauchte. Also man merkt schon, wenn man in der Orga ist, ist es auch ein Stressjob. Und da wäre es halt wirklich schön, wenn sich da noch ein paar mehr Leute mitfinden, die dann auch mal die Hand heben und sagen, ich tue mich bloß um dieses eine Thema kümmern. Deswegen wirklich, Cyril, danke, dass du dich da um das Herold-Ding gekümmert hast, weil das hat die Veranstaltung auch meiner Meinung nach ein bisschen angenehmer für die, nicht bloß für die Leute, die da vor Ort waren, sondern auch für die Leute im Stream gemacht.
Ja, das ist immer so ein wiederkehrendes Muster. Also wir haben, glaube ich, weniger die Probleme, dass die Leute dann an dem Wochenende da sind, also vor allem am Samstag und Sonntag, um dann Aufgaben zu übernehmen. Es ist halt mehr so das Problem, dass halt die Leute fehlen 3-4 Monate vorher. Ich meine, wir haben ja auch wir haben ja dann zum Beispiel im April schon da gesessen und irgendwie den Ankündigungstext geschrieben und solche Sachen. Neko hat dann im Mai und Juni da gesessen und das Design gemacht. Und dann ist halt irgendwie der Raum, der Raummietvertrag ist zu buchen, wie wenn
ich Künstler anreisen, in dem Fall.
Genau, du musst die Webseite schreiben, hier unsere Künstlerauftritt von Systemabsturz. Muss ja auch verhandelt werden, beziehungsweise wie organisiert werden, halt mit der Anreise und Technik, Anforderungen. All solche Sachen, der GEZ muss angemeldet werden, wenn halt das relevant ist.
GEMA.
GEMA, genau, ja, das meine ich doch. Ja, aber wir haben es heute nicht so mit Abkürzungen. Es ist halt so ein Longtail von so Kleinkram, der halt ja auch gemacht werden muss, wenn eigentlich gerade noch keiner so richtig dran denkt, dass wie diese Veranstaltung ist. Ne? Wie halt, wie gesagt, halt in der Woche der Datenspuren denken halt viele Leute dran. Aber halt auch, es ist halt Dinge zu tun im Februar, im März, im April, im Mai. Ne? Es gibt immer so ein bisschen was teilweise Qualifikationen erfordert. Wie halt zum Beispiel, wenn jetzt halt das Artwork zu machen ist, dann muss halt jemand sein, der zumindest so ein bisschen künstlerisch begabt ist. Wenn es jetzt um viele andere Sachen geht, da ist es einfach nur dranbleiben und so. Da kann man im Zweifelsfall jemanden fragen, wer ist denn da der Kontakt für zum Beispiel irgendwie die VOC-Cases zu ordern. Ne? Da muss man dann halt irgendwie wissen, wie man anschreiben muss. Da muss man halt mal dranbleiben, bis irgendwie wirklich das dann durch ist, dass es auch eingetragen ist und dann irgendwie geklärt ist, wann kommen die mit der Spedition, solche Sachen. Ne? Das erfordert eigentlich nur Persistenz ein bisschen.
Ne? Ja, und wie gesagt, also gerade an dem Freitag, da waren eigentlich drei Leute, die extrem unter Last standen. Das war Kurt, der sich eigentlich so ein bisschen um alles gekümmert hat, so ein bisschen alles zusammengehalten hat, der sozusagen immer so ein bisschen Springer war. Und was, ihr braucht noch hier Leute, okay, ich organisiere euch jetzt zwei Leute, die mit aufbauen oder ihr müsst mal auch ans Essen denken. Und dann ging der halt auch mal los und hat mal leckeres Futter geholt und sowas. Und das ist halt immer schön, wenn dort dann Leute da sind, die eben so ein bisschen auch mit Arbeit abnehmen. Oder wie gesagt, Neko, der auch noch bis sonst wann da saß und diese ganze Beschilderung, soweit es geht, fertig gemacht hat und bis sonst wann mit den T-Shirts sich auseinandergesetzt hat. Also das war halt, also es ist, ich finde das immer schön. Es ist aber, also von außen weiß ich nicht, ob man den Aufwand manchmal sieht, der da.
Nee, absolut nicht. Also das kann ich halt sagen, weil ich ja auch erst seit etwa 3-4 Jahren wirklich hinter den Kulissen mitgucke. Ich habe so die ersten, so seit etwa 2008, 2009, als mir die Veranstaltung bewusst geworden ist, seit ich in Dresden wohne, habe ich die Veranstaltung halt gesehen als Gast und da sah es halt immer alles reibungslos aus. Ne? Also irgendwie, ich meine jetzt natürlich noch nicht so Kongresslevel, aber halt, ne, man hat halt im Prinzip die fertige Veranstaltung am Ende gesehen. Ne? Man ist irgendwie gekommen, man hat sich irgendwie hingesetzt, hat sich einen Vortrag angehört, hat irgendwie ein Getränk sich genommen, ne? Und es hatte alles wieder den Eindruck, komplett reibungslos zu laufen und dann ist man halt hinter den Kulissen und sieht irgendwie, dass irgendwie eine Woche vorher die Nerven blank liegen und dann am Ende trotzdem so eine hochwertige Veranstaltung rauskommt. Das ist ein erstaunlicher Kontrast.
Naja, es gibt da auch die eindeutigen sich gegenseitig Anschnauz-Dinger, also nie bloß davor, auch danach. Siemens, ich wink dir mal zu.
Ja.
Also es sind halt so, dann liegen echt die Nerven teilweise flach, aber es wird zum Schluss fast immer eine schöne Veranstaltung. Also was wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, ist ja auch dieses ganze Speaker-Organisieren. Das ist ja auch so, Leute ansprechen, anschreiben, würdet ihr vorbeikommen und sich im Zweifelsfall einen Ersatz suchen und die Leute dann, was brauchten ihr, Anfahrt und so weiter und so fort. Also das hatte ich ja dieses Jahr nie viel gemacht, aber das habe ich ja 2019 schon mit intensiv gemacht. Programm muss gebaut werden, das ist ja auch wieder die ganze Koordination dann. Ich erinnere da an euren Vortrag, der dreimal hin und her geschoben wurde, wo mich dann Timeless irgendwie noch Mitternacht anrief und sagte, können wir jetzt doch am Sonntag machen und so weiter und so fort.
Ja,
und
ja.
Das ist halt auch immer noch das, was dann immer noch so mit. Aber ich sage auch, als Orga nimmt man da auch viel mit, kann man viel lernen.
Ich denke, jetzt haben wir erstmal genug aus den von hinter den Kulissen erzählt. Wollen wir noch einen kurzen Blick auf den Inhalt werfen?
Wir können ja mal auf die schöne Fassade gucken. Ich würde ja vielleicht sagen, ich habe hier schon mal verlinkt, wo man sich alle Talks finden kann auf media.ccc.de in der Kategorie für die Datenspuren 2021.
Stopp, ich muss da was einwerfen. Es gibt noch einen Talk, es gibt noch zwei Talks, die noch offen sind, die noch nie raus sind. Eventuell gibt es Ausschnitte aus der Party, also aus diesem Konzert. Da ist noch nie ganz klar. Und es gibt einen Talk, der aktuell offline ist, der aber wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder online kommt. Also wenn ihr das hört, ist der hoffentlich wieder da, was ich ganz am Anfang sagte, wo was rausgeschnitten werden musste. Jetzt zum aktuellen Moment, ich weiß nicht, wann es rauskommt, ist es noch nicht verfügbar. Also sind nicht alle Talks da, alle Talks minus zwei.
Na gut, das sind ja schon mal fast alle. Ich will vielleicht mal sagen, wir können ja mal reihum gehen. Jeder kann mal einen Talk picken, den er besonders interessant fand. Und ich würde vielleicht den Anfang machen mit dem Talk von Emery. Einer der wenigen Talks, die diesmal auf Englisch waren, wo es ging um ein Projekt namens Eris, was heißt eine, als Abkürzung Encoding for Robust Immutable Storage, also eine, ein Codierungsschema für Immutable Storage, also Immutable heißt halt unveränderlich, man hat eine Datei, die man irgendwo abspeichert. Und bei einer Festplatte ist es ja dann meistens halt so, man kann halt die Datei einfach nochmal ändern. Die ist halt da irgendwie schreibbar und dann kann man es halt einfach überschreiben. Und in Immutable Storage ist halt einer, wo man dieses Überschreiben nicht mehr machen kann, sondern man kriegt dann eine Adresse für das Objekt, wo wirklich der Inhalt des Objekts selber reinkodiert ist in Form so einer Hash-Funktion. Ich würde jetzt aus Zeitgründen nicht nochmal Hash-Funktionen erklären. Das ist alles, haben wir wahrscheinlich hier in diesem Radio über die Jahre schon zigmal gemacht. Ich habe selbst in Schlüsseltechnologie schon mal gemacht in der vierten Folge. Und dort wurde ein Encoding vorgeschlagen und ich will jetzt auch gar nicht auf die Details eingehen, die dort sind. Das ist alles so ein bisschen von der Historie her, so quasi wo die technischen Grundideen herkommen, so ein bisschen vergleichbar mit so Torrent-Protokollen, wo es halt auch so darum geht, ich habe irgendwie so einen Magnet-Link, der referenziert ein bestimmtes File anhand seines Inhalts und nicht nur anhand eines Namens oder sowas, weil ich es dann halt anhand des Inhalts irgendwie wiederfinden kann und auch zum Beispiel verifizieren kann, dass ich die richtige Datei bekommen habe, wenn ich sie runterlade. Und davon gehen die dann da aus und versuchen halt quasi einen Standard zu definieren für ein Encoding von solchen Inhaltsreferenzen. Und ich fand diesen Talk deswegen interessant, weil ich danach nochmal sehr viel paranoider war als vorher, weil er unter anderem beschrieben hat, welche Angriffsszenarien da halt berücksichtigt werden in dem Design von sowas. Zum Beispiel ein konkretes Beispiel war dann halt, wir könnten irgendwie wissen, vielleicht irgendwie die Gruppe, die wir irgendwie angreifen wollen, vielleicht irgendwie politische Dissidenten oder sowas, verwenden einen bestimmten Storage, auf den der staatliche Überwachungsakteur Zugriff hat oder zumindest halt reingucken kann, was dort drinnen liegt. Und da könnte man jetzt sagen, wir möchten vielleicht rauskriegen, wer dort irgendwie in dieser Gruppe aktiv ist und irgendwie Informationen weiterverteilt. Also spielen wir den Leuten ein Dokument zu, was wir halt gefälscht haben, irgendwie, beziehungsweise irgendwie manipuliert haben. Und wir schicken jeden halt eine einzelne Datei, die ein paar Bits anders hat, sodass wir die identifizieren können. Und dann gucken wir, wenn das Ding dann im Storage erscheint, in diesem Cloud-Speicher zum Beispiel, welche Variante dann da ankommt. Und dann ein Protokoll zu designen, dass dann dieser Storage selber nicht mehr weiß, welche Inhalte da drinnen liegen. Also dass es halt quasi so doppelblind ist, aber halt trotzdem noch identifizierbar und die Objekte wieder rausgeholt werden können. Das ist technisch absolut faszinierend. Und ich habe gleich nochmal eine neue Lager-Alu-Folie um meinen Kopf gewickelt während des Vortrags.
Ja gut, aber dass man das jetzt bei Dokumenten in einer hohen Geheimhaltung, hat man das ja mitunter auch schon analog gemacht, dass da sozusagen alle Exemplare analog halt irgendwie gekennzeichnet waren, sodass, wenn davon Kopien geleakt wären, dann klar ist, von wer die verloren hat.
Ja gut, also es mag sein, dass das schon eine bekannte Sache ist, aber mir ist das erste Mal bewusst geworden in dem Moment. Und deswegen hat das auch so ein bisschen Eindruck bei mir hinterlassen.
Ja, nee, ich wollte das ja jetzt nicht kleinreden.
Also ich fand den Fediverse-Vortrag ganz angenehm, also ganz interessant, eigentlich sehr low-level, hat dann nochmal erklärt, was das Fediverse ist und wie das funktioniert, da ich das selber auch nutze. Im Prinzip so als Twitter-Alternative mit einer ganzen Menge Vorteile und extrem wenig Nachteilen, fand ich den Talk interessant. Also die Ökök aus dem Piratenumfeld hat das nochmal so ein bisschen erklärt, dieses ganze Fettiverse an sich mit dem Augenmerk auf Mastodon. Also man muss schon verstehen, dass Fettiverse, das ist ja auch zum Beispiel Jabber, also eigentlich ist ja der urfederierte Dienst, den es gibt, das glaubt keiner, aber das ist E-Mail. Also ich habe viele Server, die miteinander reden können. Das ist im Prinzip Föderieren. Und das Ganze gibt es halt ein Protokoll, das nennt sich Mastodon. Das ist im Prinzip Twitter.
Na, Mastodon ist eine Software, das Protokoll ist ActivityPub.
Genau. Das Protokoll ist ActivityPub, genau. Und die Software dazu ist Mastodon. Und die ist halt doch sehr angenehm in der Form, dass es so ein bisschen Twitter mit den ganzen, der ganze schlechte Beigeschmack von Twitter rausprogrammiert wurde. Und da fand ich eigentlich diesen Überblick auch so low-level erklärt, dass man, wenn man jetzt nicht sich so gut auskennt damit, da doch einsteigen kann. Also das ist ein Talk, den ich auf jeden Fall.
Ich würde deiner Darstellung ein bisschen widersprechen wollen, dass E-Mail das ursprüngliche Fediverse ist. Es ist ein föderiertes Protokoll, ein föderiertes Netzwerk. Ja, es ist nicht ein föderiertes soziales Netzwerk.
Ja gut, andersrum muss man jetzt aber schon sagen, dass das Fettiverse und nicht bloß ein soziales Netzwerk ist. Also PeerTube, das ist halt bloß eine Video-Hin- und Herschieben-Plattform. Also das ist jetzt auch nie bloß ein
soziales Netzwerk. PeerTube, da gibt es doch Kommentare.
Ja, absolut, ja. Ich würde schon sagen, dass das mit der Punkt ist. Ne? Ich meine auch, zum Beispiel, wenn du sowas hast wie Soundcloud, da kannst du natürlich auch gucken und sagen, das ist Audio-Hosting, aber du hast halt auch all diese Features wie Kommentare, wie Reblogging oder wie das dann auch immer heißt, ne? Dass du dann sagst, wie dieser Song gefällt mir, den schicke ich jetzt auch meinen Followern hier durch so eine, wie so eine Retweet-artige Funktion, ne? Da ist dann halt die Frage, ich meine, man kann jetzt halt irgendwie sagen, wenn man das jetzt nicht gleich als Definition machen will, ein soziales Netzwerk muss Textinhalt haben oder sowas, wird man Schwierigkeiten haben, eine Definition zu finden, die noch organisch ist und die das abgrenzt von Mastodon oder was auch immer, oder halt den großen sozialen Netzwerken. Ja. Hat denn Simon einen Pick?
Ach, ich habe zu viele andere Dienste gemacht, weswegen ich noch gar nicht so viele von den Vorträgen gehört habe. Und deswegen, um hier niemanden zu benachteiligen, plugge ich einfach den Honky, der heute ja leider nicht da sein kann. Der Honky hat uns nämlich erzählt, wie man seine Glühlampe befreien kann von böser Firmware. Und die Glühlampe dann tatsächlich macht, was man will. Und ja, der Honky macht ja gerne lustige IoT-Projekte, ja. Und ja, da verweise ich auch nochmal auf die verlorene IoT-Folge Penta Radio Februar 2018. Wir warten immer noch auf jemand, der ein Backup hat. Vielen Dank.
Dieser Vortrag auf jeden Fall zu empfehlen. Also der ist wirklich geil und jemand, der sich mit Hardware-Hacking so ein bisschen auseinandersetzt, der wird da auch, also ich habe bei YouTube so Kommentar gehört, boah, man glaubt ja gar nicht, was in alles so einer Lampe alles so drinsteckt an Hardware. Also,
gut, ich glaube, davon sind wir nach der heutigen Folge mit den USB-Kabeln und so weiter hinreichend geheilt.
Ja, es ist, aber trotzdem, also sagen wir es mal anders. Hardware, mit der man auch als Normalbürger was anfangen kann. Also klar, ich kann mir das Kabel kaufen, aber ich kann das Kabel bloß nutzen. In diese Lampe kann ich im Zweifelsfall auch noch was reinlöten und kann da auch noch die Software austauschen und so weiter und so fort. Wobei, gut, bei dem Kabel kann ich die Software auch austauschen. Also es ist, also ich fand den Vortrag doch auch so ein bisschen mindblowing. Also der hat mir ja sehr gut gefallen. Also das war auf jeden Fall mit auf einer meiner Recommendation-Lists. Und eigentlich, da du das jetzt nicht machen willst, muss ich auch den Schlüsseltechnologie-Podcast mitplacken, weil das war so ein bisschen die Grundlagen-Mathematik-Vorlesung für mich. Also ich fand den schon sehr schön, weil der nicht ganz so basic war, sondern auch mal ein bisschen tiefer rein ist. Also vom Basic zum, ja, man hat halt auch mal ein bisschen Mathematik gemacht, die aber auch verständlich war, also für mich zumindest. Und deswegen, da ich ja auch so ein Hörer dieses Podcasts bin, Schlüsseltechnologie live, genau. Ich muss übrigens dazu sagen, da ich die Kamera geführt habe, es war schon nie ganz einfach, dich immer in der Mitte des Bildes zu halten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine auch jetzt gerade hier, in der Vorbereitung wird Simon das vernommen haben, wie ich meinen höhenverstellbaren Schreibtisch hochgefahren habe, damit ich hier im Stehen aufzeichnen kann. Und immer wenn ihr redet, schreite ich es ein bisschen durch den Raum. Ich habe so einen natürlichen Bewegungsdrang, den ich befriedigen muss. Und das war mir schon vorher klar, dass es auf der Bühne ist. Ich hatte ja schon auch überlegt, ich hatte das auch mit Q1 mal vorgeschlagen, aber er meinte dann so, naja, das geht schon so. Ich hatte so vorgeschlagen, dass wir mit Gaffer-Tape ein paar Markierungen machen, so quasi hier bist du noch in Frame. Und dann achte ich halt drauf, dass ich innerhalb dieser Markierung marschiere, ne? Weil das hatten wir dann am Ende nicht gemacht.
Ach aber, komm, das nächste Mal machen wir einfach Geofencing. Da kriegst du so Stromschläge, wenn du zum Beispiel bist.
Also, wie gesagt, der Vortrag Schlüsseltechnologie live, das Diffie-Hellman-Protokoll von Xyrl und Timeless. Also, ihr passt da auch so total cool rein, weil Timeless so, jetzt nicht clueless, aber so, erzähl mal, ich will das mal wissen. Also auch dieses Zuhören, das ist immer, das passt immer total cool. Und deswegen ja. Möchte ich diesen Vortrag auch gerne placken, weil ich muss auch nochmal selber zugucken, der ist gut geschnitten. Der passt voll, also der gefällt mir sehr gut, der Vortrag.
Ja, also es war auf jeden Fall sehr gut, dass du den auf den letzten Slot des Tages gelegt hast, weil ich habe ja dann doch ein bisschen sehr deutlich überzogen. Das war mir auch schon so halb klar.
Ich habe dich auch überziehen lassen.
Ja, ne? Ich meine, ich hätte ja auch die Addendumfolien hätte ich weglassen können, aber ich habe ja kein Signal von dir bekommen, deswegen habe ich einfach weitergemacht, ne?
Ja, also man muss jetzt wissen, ich hatte mit Absicht zwischen diesem Vortrag und das Konzert dann 80 Minuten Pause gelegt, weil ich mir nicht klar war, ob das Konzert noch einen größeren Soundcheck braucht, was dann aber, ja, die kam zu und sagt, nö, wir sind ganz schnell fertig und deswegen war da genug Ressourcen da.
Also so will man es doch haben, ne? Sehr gut. Ich würde sagen, damit der Simon nicht noch mehr zu schneiden hat, machen wir jetzt hier an der Stelle auch einen Punkt. Dann haben wir jetzt viele schöne Vorträge empfohlen, die ihr gucken könnt. Eventuell, wenn ihr dann eh schon auf media.ccc.de seid, könnt ihr auch ja gucken, was es noch so von den anderen vergangenen Datenspuren oder von anderen chaosnahen oder chaoseigenen Veranstaltungen gibt. Da gibt es ja mittlerweile doch wirklich tausende von Videos, die man nachgucken kann. Und das Gleiche gilt ja für diesen Podcast auch. Der hat jetzt vielleicht noch nicht tausende Folgen, aber wir haben ja doch eine erstaunlich lange Geschichte mittlerweile. Die findet ihr zum Nachhören auf c3d2.de. Wenn ihr Feedback habt, gerne an pentaradio@c3d2.de, zum Beispiel mit euren Picks für den besten Talk oder mit Feedback zu, was wir hier vorhin alles in den News erzählt haben. Vielleicht war das alles Quatsch oder vielleicht habt ihr noch einen anderen Winkel dazu zu packen zu der Geschichte, so wie Volker letztes Mal. Und dann hören wir uns im Oktober wieder. Ich habe noch keine Ahnung, was im Oktober passieren wird, welches Thema das sein wird. Das wird sich hoffentlich bis dahin noch zeigen. Ansonsten wird das eine genauso planlose Folge wie heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das hier heute ein bisschen mehr Freiform war als sonst vielleicht. Dann hören wir uns in einem Monat wieder. Gute Nacht.
Guten Abend. Tschüssi.
Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.